Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer nicht nur niegelnagelneuen, sondern auch ganz besonderen Ausgabe Bundesliga, Bundesliga Spezial, zweite Bundesliga. Heute geht es endlich mal um hochkarätigen Spitzenfußball.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Leute, wir haben tolle Gäste heute am Start. Ich bin zwar allein im Studio, aber wir haben hier über Wunderwerk Technik richtig tolle Gäste für dieses Zwei-Liga-Special zusammen getrommelt. Lasst mich vorstellen, ihr kennt ihn, er war schon mal bei uns in der Sendung. Gast Nummer 1, Markus Scholle-Schulz. Scholle, moin, kannst du mich hören?
Ich kann dich wunderbar hören, ja.
Moin, ich freue mich sehr. Du bist HSV-Legende, ich muss dich gar nicht mehr vorstellen. Aber ich muss mal deinen Blog aktualisieren. Du wechselst ja deinen Blog häufiger als der HSV die Liga mittlerweile leider. Aktuell bist du bei Moin Volkspark ist es, ne?
Moin. Moin Volkspark, genau.
Moin Volkspark ist der aktuelle Blog. Vorher hast du ja Rautenperle gemacht, davor hast du Matz abgemacht, davor hast du Abendblatt gemacht und dort den HSV eben seit vielen, vielen Jahren begleitet. Freue mich sehr, dass du da bist. Außerdem haben wir Yannick Aschenbrenner da. Er ist Fan des großen Aufstiegskonkurrenten des HSV, VfL Bochum. Und auch du hast einen Blog 1848.de und einen Podcast, VfL Fan Taktisch Podcast. Freue mich sehr, dass du da bist, Yannick, und dass du mir heute oder uns auch erzählen kannst, warum Bochum am Ende der Saison hinter dem HSV steht.
Ja, hallo erstmal. Danke für die Einladung. Und ich bin nicht alleine auf dem Blog. Wir sind mehrere, sind eine ganze Gruppe. Und ja, genau. Ja. Ansonsten war alles richtig. 1848 ist richtig.
Schön, dass du da bist. Und wenn man hier in Hamburg über die zweite Liga redet, dann darf natürlich auch ein Vertreter des FC St. Pauli nicht fehlen. Ich freue mich sehr, dass Tim Eckstein da ist, St. Pauli Urgestein. Du warst für den Übersteiger tätig, für Nice Guys St. Pauli. Und außerdem machst du Podcast bei Millanton. Also ein kleines Wortspiel, Millantor, Millanton. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um den Stadtrivalen näher zu beleuchten. Und es ist dir sehr wichtig.
Vielen Dank.
Sehr wichtig, dass ich St. Pauli sage. Ich entschuldige mich schon mal, falls mir mal Pauli, bei uns sagt man Pauli, falls mir das St. mal rausfällt.
Nur deswegen hat Tobi mich eingeladen, damit ich dir mal ordentlich die Leviten lese.
Ja, zum Glück auf Entfernung. Das ist das Gute, ich kann recht frech werden, weil ihr alle nicht im Studio seid. Ich freue mich sehr heute auf unser Special. Und so wie wir das besetzt haben mit euch, bietet sich natürlich an, dass wir den Fokus auch so ein bisschen auf das Aufstiegsrennen legen. Die Liga ist groß, hat viele interessante Clubs, aber natürlich ist auch wieder dieses Jahr der Aufstieg, glaube ich, somit das Spannendste. Und St. Pauli nehmen wir auch noch mit rein. wenn ihr nicht so schlecht gestartet wärt, dann hättet ihr theoretisch auch noch eine Chance gehabt, da mal mit anzugreifen, oder? Fangen wir doch mal direkt mit euch an.
Ja, momentan läuft das ganz gut. Man muss natürlich sagen, dass die Winterneuzugänge, die gekommen sind mit Omar Mamouche zum Beispiel und Eric Smith, dass die einfach wahnsinnig gut eingeschlagen sind. Guido Burgstaller ist ja quasi auch sowas wie so ein Winterneuzugang gewesen. Er hat ja tatsächlich in der Hinrunde nur 2 Spiele gespielt. Und das läuft schon rund. Das merkte man schon, dass da der Umbruch relativ groß war bei St. Pauli im Sommer, dass da so ein bisschen Sand im Getriebe noch war. Aber ja. Also von mir aus könnte die Saison nochmal eine Hin- und eine Rückrunde haben. Ich glaube, dann würden wir da langsam mit oben anklopfen. Aber jetzt wird die Luft ein bisschen dünn an Spieltagen sozusagen, um da ganz oben noch mit ranzuklopfen. Aber erstmal bin ich froh, dass ich hier entspannt in der Länderspielpause sitze und wir, ich glaube, 12 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsrang haben oder Abstiegsplatz. Also damit hatte ich im Januar ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil da hatten wir 10 Punkte nach 15 Spielen. Das sah ziemlich düster aus.
Ja. Aber ihr habt euch da rausgekämpft und vor allen Dingen habt ihr auch schon wieder das Derby gewonnen. Also da müssen wir vielleicht auch nochmal irgendwie ein, zwei Worte, auch wenn es weh tut.
Business as usual, tut mir leid. Da kennen wir schon.
Ja, tatsächlich wahr. Also man muss sagen, falls sich diese Saison unsere Wege trennen sollten, dann geht ihr auf jeden Fall als klarer Sieger aus diesen Derbys hervor. Scholle, wie sehr schmerzt dich das?
Die Derby-Niederlagen schmerzen mich jetzt tatsächlich gar nicht mehr, weil ich darf es eigentlich nicht sagen, aber ich mag ja den FC St. Pauli sogar grundsätzlich. Ich mag vor allem auch das Trainerteam, das kenne ich aus dem privaten Bereich noch. Und ich habe mich gewundert, dass sie so lange Probleme hatten, weil ich sie auch gegen den HSV im Hinspiel schon spielerisch sehr stark fand und dachte eigentlich, dass die so zu den, ja, ich hätte sie tatsächlich unter den Top 5 gesehen, habe ich auch damals nach dem Spiel gesagt und deswegen kam ich mit der Niederlage damals einigermaßen klar. Damals war es ja noch unentschieden noch, das Hinspiel, aber dann das Rückspiel war ja dann die Niederlage. Also ich wünsche dem FC St. Pauli alles Gute. Der FC St. Pauli wird hinter dem HSV landen am Ende der Saison, gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Insofern wird das wichtiger als die Derbys an sich.
Hast du da hinter dir auf dem Whiteboard, ist das ein Masterplan oder was ist das? Wie der Aufstieg gelingt? Das ist
ungefähr so der Masterplan wahrscheinlich, wie der HSV ihn in den Derbys hatte. Also zumindest hat meine Tochter den mal so ein bisschen nachgezeichnet.
Ja.
Das ist tatsächlich so eine Aufstellung, so eine Spielerei gewesen. Aber meine Tochter hat die ganze Aufstellung dann nochmal ein bisschen verfeinert mit Kringeln und Kreisen und taktischen Läufen. Und also ich bin da noch nicht ganz durchgestiegen, aber sie wird es uns irgendwann erklären.
Ja, sagt Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, Yannick.
Dann analysieren können.
Machen wir so. Yannick, Bochum ist Tabellenplatz 1, 3 Punkte Vorsprung auf den HSV. Jetzt kommt das Spiel gegen Kiel demnächst, was ja fast schon eine Vorentscheidung ist, vielleicht ein bisschen früher, aber es kann auch schon ein Fingerzeig sein, wenn ihr das gewinnt, dann ist das ein großer Schritt. Wie sehr glaubst du denn an den Aufstieg für das VfL?
Wir sind in Bochum auf jeden Fall erstmal noch bescheiden und wie sagt man so im Fußball immer, wir denken von Spiel zu Spiel hier. Man traut dem Ganzen auch noch nicht so ganz, weil ja, man ist ja jetzt schon ein paar Jahre in der zweiten Liga dabei, aber es geht ja jetzt schon so in die Endphase und dementsprechend ja so ganz davor wären, immer auch mal Gedanken an die erste Liga zu verschwenden, kann man sich natürlich nicht mehr inzwischen.
Aber habt ihr eigentlich so richtig Bock aufzusteigen oder habt ihr auch ein bisschen Angst davor, dass es in der ersten Liga nur auf den Sack geben könnte?
Nee, auf jeden Fall haben wir Bock. Also erste Liga nimmt man doch immer mit, zumal das ja auch ein finanzieller Aspekt ist. Gerade jetzt durch Corona bedingt haben die Vereine ja sowieso auch ihre Verluste im finanziellen Bereich und dann nimmt man die erste Liga natürlich aus dem Grund auch gerne mit und ja, und versucht da anzugreifen. Gegen Mainz im Pokal hat man gut ausgesehen, gegen Leipzig hat es natürlich nicht gereicht, aber ja, warum sollte man da nicht auch mitspielen können, wenn man sich gut vorbereitet?
Was macht denn den VfL stärker als in den letzten Saisons, als es nicht geklappt hat?
Ich glaube, die Konstanz und Kontinuität. Also es fängt an mit den ja, mit dem Vorstand, den Verantwortlichen, sei es jetzt Ilja Kenzig und Sebastian Schinzilorz, die Geschäftsführer, die jetzt auch verlängert haben und da einen sehr guten Job machen, einen sehr ruhigen Job machen. Thomas Reis ist dann der nächste im Bunde, der Trainer, der jetzt auch verlängert hat. Und da, ja, einen sehr ruhigen Ansatz, ein sehr konservativer Trainer, der auf seine Elf baut, die angestammt ist, von den Wechseln auch eher vorsichtig ist, also da jetzt gar nicht ja, das Risiko, also er das Risiko sieht, wenn er viel wechselt, dass er da was, ja, ja, eher kaputt machen könnte, anstatt die Chance zu sehen, wenn er jetzt jemanden noch einwechselt. Dementsprechend ist er da auch eher vorsichtig, aber dieses Gesamtgefüge, dass man dann, eingespielt ist und die Abläufe alle abgestimmt sind, ich denke, das macht den VfL momentan gerade so gut.
Was sind denn so, also für Leute, die keine Ahnung von der zweiten Liga haben, weil sie nicht dazu gezwungen werden, sie zu gucken seit 3 Jahren, was sind denn so die Schlüsselspieler beim VfL?
Ich glaube, da kann man vor allem 2 Spieler erstmal nennen, das sind Robert Juhl und Simon Zoller, die beiden hauptverantwortlich sind für die meisten Tore beim VfL, sind sehr weit oben beide in der Scorerliste und ja, dann wären da noch Manuel Riemann, der Torwart, der sehr spielstark ist. Also der Vorname Manuel, sage ich jetzt mal, der hilft auch bei ihm. Und das sogar, ja, ich sage jetzt mal, die letzten 3 Gegner, da haben die Trainer auch in der Pressekonferenz schon im Vorfeld davon gesprochen, dass man auch auf ihn Augenmerk legt in der Spielplanung im Vorfeld, weil er einfach so stark mit dem Ball am Fuß ist. Dass er so auch als Libero quasi noch hinter der Abwehr agiert. Und wen man nicht vergessen darf, ist die Verteidigung mit Soares und Leitsch. Also individuell ist der VfL an für sich ganz gut aufgestellt. Natürlich nicht so gut wie der HSV, also dein Lieblingsteam, oder auch nicht wie Düsseldorf, würde ich sagen. Aber so, man ist irgendwie in allen Bereichen so ganz, ja, ganz gut bis ordentlich. Ne?
Robert Tesche.
Ja, Robert Tesche ist natürlich für den Spielaufbau sehr, sehr wichtig. Aber wenn ich jetzt nach den wichtigsten Spielern denke, dann dann kriegt man Tesche auch mal ersetzt, wie man beispielsweise gegen Heidenheim gesehen hat.
Ja, Scholle, du sprichst natürlich den Ex-HSVer an, der in Hamburg jetzt nicht so wirklich eingeschlagen hat. Das war aber auch eine Liga weiter oben. Verfolgst du den Jungen so ein bisschen?
Jein, also ich mag ihn sehr gern und er zählte immer zu den technisch besseren Fußballern. Also was der im Training gemacht hat, war immer sehr fein. So ein bisschen wie Milan Badej, so die Leute, die so ein bisschen unauffällig auf dem Platz im Spiel agieren, aber dann so ganz feine, schöne Sachen machen. Deswegen konnte man ihn oder habe ich ihn immer gerne gesehen und er ist auch ein sehr netter Typ, ein ruhiger, sehr introvertierter oder eher introvertierterer Typ, aber ein sehr netter. Deswegen, ja, irgendwie behält man solche Leute irgendwie noch im Blick, auch wenn sie nicht mehr beim HSV sind.
Ich bin ja eher so ein Außenseiter, erstmal hallo, bin ja eher so ein Außenseiter, was das Verfolgen der zweiten Liga angeht. Ich verfolge hauptsächlich HSV, aber was mir bei Bochum auffällt, ist, dass die von allen Teams oben die stabilsten sind. Also so im ganz klassischen, stabilen Sinn, dass die, die haben viel Erfahrung, die lassen sich nicht so leicht abkochen, haben, glaube ich, die drittälteste Startelf im Durchschnitt in der gesamten zweiten Liga. Die haben die zweitwenigsten Gegentore nach Kiel, wobei Kiel noch ein paar Spiele weniger hat wegen Corona. Also die kommen halt schon ganz stark über diese Stabilität und auch über diese Erfahrung, die sie haben, die sie dann gar nicht mehr, ich finde den Spielstil gar nicht mehr so spektakulär. Das ist ja ganz konträr zu dem, was Fürth, Kiel und auch teilweise der HSV spielen. Aber die sind noch am ehesten die, da stimmt das Gesamtpaket. In allen Spielphasen sind sie stabil, sowohl beim Ballbesitz als auch in der Verteidigung.
Genau, würde ich so unterschreiben, ja. Dass man, also man ist jetzt nicht so verrückt im Pressing wie Regensburg, sage ich jetzt mal, oder dass man so ein Ballbesitzspiel hat wie Fürth, die da natürlich vorwiegend zu nennen sind. Ja, aber man ist in allen Bereichen eigentlich ganz gut und gehört zu den besseren Teams.
Ne? Ich persönlich. Das Bielefeld der letzten Saison, ne? Also Bielefeld ist auch aus einer richtig guten Rückrunde in die Aufstiegssaison gestartet. So ist Bochum jetzt auch eigentlich nach einer guten Rückrunde. Sind sie dann, oder zumindest in einer sehr guten Schlussphase, sind sie dann in die neue Saison gestartet, ziemlich unverändert in vielen Bereichen. Das zeigt, das ist das, was du auch meintest, glaube ich, mit Konstanz, ne? Dass man da halt drauf aufbauen konnte die ganze Zeit.
Rückrunde meinst du jetzt aus der letzten Saison?
Der Saison davor, ja.
Ja, genau, ja, so kann man das sehen. Ja, im Februar war Thomas Reis quasi schon fast weg mit der Niederlage gegen Stuttgart und dann ja in der Woche darauf gegen Dresden gab es in der letzten Minute noch einen Erfolg und dann hat sich das irgendwie verselbstständigt, dass man halt immer gewonnen hat. Dann kam die Corona-Pause und dann wurde man ja auch dieser genannte Corona-Meister und hat hat da am besten abgeschlossen nach der Pause und das quasi so in die neue Saison mit rübernehmen können. Man hatte am Anfang so eine kurze Schwächephase, woraus man aber gute Schlüsse gezogen hat, um jetzt eigentlich sogar noch besser zu sein als vorher.
Mhm. Tim, du wolltest gerade was sagen, glaube ich, ne?
Ja, ich wollte mal auf dem ganzen Ausdruck verleihen, dass ich die Außenverteidiger bei Bochum so unglaublich stark finde, Gamboa und Soares. Und ich mich in dem, also das sind quasi, die machen ja tatsächlich das ganze Spiel so. Also Tesche und Lucia, die sind ja fast mehr fürs Grobe zuständig, war zumindest mein Eindruck in den Spielen, die ich gesehen habe. Und das sind ja Transfers gewesen, die jetzt nicht unbedingt so üblich sind, würde ich fast mal sagen. Ne? Die wurden ja, das ist ja schon, wie soll ich sagen, so ein relativ bunter Transfer gewesen. Weißt du, wie da die Transferpolitik von Bochum ist? Also ob die irgendwie besondere Tools nutzen oder sowas?
Also zum Zeitpunkt, wo Soares gekommen ist, also noch nicht. Da hat man das sehr klassisch gemacht über Beraterfirmen und so. Hat da auch so seine angestammten Agenturen, zu denen man immer den Kontakt gepflegt hat. Soares kam ja jetzt aber auch von Ingolstadt, Hoffenheim. Von daher Soares finde ich jetzt nicht so speziell, den zu holen. Damals ist er jetzt auch schon länger in Bochum. Und Gamboa war auf jeden Fall ein bisschen spezieller. Hat man nicht allzu oft, dass plötzlich einer, zumindest aus dem Segment zum VfL wechselt. Und
kam von Celtic Glasgow, ne?
Genau, von Celtic, ja. Und ja, aber inzwischen baut man beim VfL auch so gerade in der Analytics-Abteilung und so ein bisschen weiter aus. In der Scouting-Abteilung baut man weiter aus und hat jetzt wohl auch so gewisse Tools zur Verfügung, richtig?
Ja, ich fand es ganz interessant, was ihr eben nämlich zu Bielefeld gesagt hattet. Das war auch so mein Eindruck. Ich habe generell den Eindruck in der zweiten Liga, dass es oft die Mannschaften sind, die so ein bisschen Anlauf nehmen, die sich die Zeit geben und ein bisschen langfristiger planen auch mit einem Trainer. Und irgendwann öffnet sich sozusagen das Fenster. So war es ja bei Bielefeld auch. Glaubt ihr, dass es bei St. Pauli auch so sein könnte? Weil man hat ja eben auch nach der Krise zu Beginn am Trainer festgehalten und hat sich dann gefangen und hat auch ein, zwei gute Transfers gemacht. Hat St. Pauli nächstes Jahr zum Beispiel das Fenster, was jetzt Bielefeld und davor und jetzt Bochum haben?
Ja, jein. Also wird das Team so zusammenbleiben, würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber man muss bedenken, dass bei St. Pauli jetzt auch so ein bisschen auf Pump ist da. Gerade Omar Mamouche und Rodrigo Salazar, das sind ja zwei Leihgaben. Da muss man ja fast schon hoffen, was in mir eigentlich überhaupt nicht drin ist. Ich hoffe, dass der VfL Wolfsburg in die Champions League kommt. Nur damit Omar Mamouche sich vielleicht nochmal ein zweites Jahr beim FC St. Pauli die Ehre gibt. Aber ja, üblicherweise würde ich schon sagen, dass es ist tatsächlich ein Zeichen für die zweite Liga oder so, so eine Art und Weise, wie Teams in der zweiten Liga, die länger in der zweiten Liga sind, wie die hochkommen können, indem nämlich kontinuierlich da was entwickelt wird. Das sieht man auch immer wieder. Bielefeld ist das Beispiel gewesen. Bochum ist jetzt da, führt es übrigens, hat fast eine ähnliche Geschichte wie Bochum, nur dass das Team da wesentlich jünger ist. Aber die haben auch mit Stefan Leitl da und Rashid Asusi haben die eine ganz lange Geschichte oder längere Geschichte schon. Und die waren auch vorletztes Jahr beide vor dem Aus eigentlich und haben da jetzt inzwischen ein richtig gutes Team aufgebaut. Holstein Kiel, drittes Team im Bunde, was da neben dem HSV um den Aufstieg mitspielt. Ebenso, das ist auch über lange Jahre gewachsen und die haben jetzt auch sozusagen ihr Titelfenster, wie man in der NFL im Football immer sagen würde, da ist auch das Titelfenster gerade offen. Das Team wird auch so nicht zusammenbleiben. Bei Fürth fällt das ja auch schon auseinander mit David Raum, der dann zu Hoffenheim wechselt. Bei Holstein Kiel wird der Jason Lee, der wird hundertprozentig auch nicht da bleiben. Fabian Reese wahrscheinlich auch nicht. Stimmt. Genau, also das sind einfach so, das ist jetzt so dieses Do or Die. Wenn du Vierter wirst in der zweiten Liga, da bist du, ist eigentlich der beschissenste Platz von allen, weil dann hast du als Zweitligist, der nicht den finanziellen Background hat, wirst du eigentlich, ist kompletter Ausverkauf angesagt und dann musst du wieder von vorne anfangen. Das heißt also, jetzt oder nie, so ungefähr.
Und ja, du darfst ja auch nicht vergessen, dass jetzt in der Corona-Zeit das nochmal ein finanzieller Kraftakt ist, diese Mannschaft zusammenzubehalten. Ich glaube, bei Fürth laufen auch irgendwie 6 oder 7 Verträge aus. Und dadurch, dass du Einnahmeverluste hast, kannst du den Spielern nicht einen gleichwertigen Vertrag wieder anbieten. Du müsstest eigentlich irgendwo auf der Ausgabenseite sparen und dann hast du dann wieder den Salat. So, und das wird man, glaube ich, jetzt sehen, gerade in der zweiten und dritten Liga wird das ganz, ganz heftig, dass im Sommer viele Profis arbeitslos werden, also nicht beziehungsweise dass viele Profis einen Vertrag auslaufen lassen in der Hoffnung, dass sie irgendwo noch einen gleichwertigen Vertrag bekommen. Und das wird dann ganz schwierig, weil eben da noch mehr als in der ersten Bundesliga die Einnahmen einfach fehlen.
Ja, Kiel hat ja jetzt sogar schon angekündigt, dass sie finanziell ein bisschen einsparen müssen und da auch zurückdrehen so ein bisschen. Sie hatten ja erst das versucht, ja, neben dem THW im Handball, dass sie jetzt da so ein bisschen daneben auf vorstoßen wollen, in der Wahrnehmung auch in Kiel, in der Stadt selbst. Und jetzt, ja, müssen sie da so ein bisschen zurückfahren. Und ja, wie gerade der Tim ja schon angesprochen hat, so der Aderlass fängt ja auch schon an bei gewissen Spielern. Ne?
Wobei Kiel ja noch das Glück hat, dass sie im DFB-Pokal so weit kommen und dadurch natürlich eine ordentliche Finanzspritze haben. Und man hat ja auch ganz bewusst auf den Verkauf von Lee verzichtet. Also das macht man ja auch nicht, wenn man sagt, ja, Platz 5 oder 6 ist das Saisonziel, sondern da war ja schon wahrscheinlich dann auch der Aufstieg als Ambition hinter dieser Entscheidung.
Und war ja auch eine gute Entscheidung, wenn man es sportlich betrachtet. Ja. Bislang, wir haben 2 Spiele weniger, können am HSV vorbeiziehen, können an Bielefeld, an Bochum ranrücken. Also ich glaube, Kiel finde ich auch extrem konstant in ihrer Art, wie sie spielen. Die finde ich, wie Tobi sagt, die spielen relativ unspektakulär. Haben natürlich mit Lee vorne einen, der immer mal was Besonderes macht. Aber ich finde die finde ich fast auf einer Stufe mit Bochum von der Konstanz her, wie sie spielen, wie sie auftreten. Trotz der Ausfälle, die sie zwischendurch hatten, die immer sehr stark geblieben. Und ja, da muss man wirklich den Hut vorziehen. Wenn sie das am Ende dann schaffen sollten, den Aufstieg zu packen, dann haben sie mit dem Nichtverkauf von Lee zwar auf Geld verzichtet, aber einen sehr guten Deal gemacht.
Aber Kiel, sprichst du es an, Scholle, die haben natürlich jetzt Corona-bedingt einige Spielausfälle plus DFB-Pokal, also da gibt es einen relativ engen Spielplan. Inwiefern glaubt ihr, das könnte für Kiel auch das Verhängnis sein, was am Ende den Aufstieg verhindert?
7 Spiele in 20 Tagen sind das, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere. Ich glaube, das ist schon hart, das muss man sagen. Also da wird es mit Sicherheit hier und da auch nochmal Ausfälle geben, die man jetzt noch nicht einplanen kann. Das ist eine Belastung, die ist extrem hoch. Ich gönne keinem eine Verletzung, aber ich glaube auch daran, dass sie da ihre Punkte noch lassen werden, dass der HSV und Bochum, ja, da können wir uns ja, glaube ich, darauf einigen, wenn wir 1 und 2 machen und Kiel dann den dritten, das ist auch okay, oder nicht? Ne? Das wäre...
Extra keiner aus Fürth eingeladen heute.
Nehme ich so an. Ich nehme auch den zweiten. Die Felge geht dann nach Hamburg, ist okay.
Da können wir uns, das ist egal, teilen wir uns die Felge. Ist mir auch Schnurz, ne? Hauptsache, wir gehen beide hoch am Ende. Das ist doch schon. Wäre schon schön. Und nächstes Jahr kommt der FC St. Pauli nach. Guck, was ist das für eine friedliche Runde hier?
Viel zu friedlich. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass jemand das Sankt bei St. Pauli vergisst und dann knallt das hier.
Tobi. Das Problem bei Kiel so ein Stück weit ist, das ist für mich total unberechenbar. Ja, sie haben diese vielen Spiele. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass sie vor dieser Corona-Zwangspause so ein bisschen ihre Form verloren hatten. Sie hatten ja dieses Spiel gegen den HSV, was sie eigentlich in der normalen Welt 3-0 verlieren müssten, was sie irgendwie zu 1-1 gerettet haben. Da war der HSV ja heillos überlegen. Und die hatten zuletzt, hatte ich das Gefühl, war da sehr viel ideenloses Quer und sehr wenig von dem, was sie halt in dieser Vertikalität auch ausgezeichnet hast in der Hinrunde. Und so ein Stück weit ähnlich wie Fürth, aber bei Kiel bin ich wirklich sehr gespannt, wie die jetzt aus dieser Pause zurückkommen, ob das vielleicht ihnen auch gut getan hat, dass sie jetzt mal ein paar Wochen Zeit hatten oder ob der Negativtrend, der zuletzt da war, fortgesetzt wird.
Sie haben diesen Coolness-Faktor, Tobi. Sie haben diese Sicherheit zu sagen, wir sind hinten stabil. Wir haben immer die Möglichkeit, vorne einen zu machen. Und Finn Bartels vorne, der unglaublich abgeklärt natürlich dann auch noch ist. Dann haben sie den Lee fürs Besondere. Also ich würde Kiel, auch wenn sie nicht gut spielen, das ist ja die Konstanz eigentlich, die man dann am Ende so als das Besondere bezeichnet, wenn du auch die Spiele gewinnst oder zumindest nicht verlierst, wo du schlecht spielst. Und das hat Kiel, finde ich. Also genau das hat sie, finde ich, stark gemacht in den letzten Wochen.
Ja, ich finde, dass da bei Kiel vor allem die Defensive das Prunkstück ist. Sowohl für die Offensive als natürlich auch für das Verteidigen von Toren. Und Hauke Wahl ist für mich der beste Spielmacher der Liga fast da in der Innenverteidigung von Kiel, wenn man den überhaupt als Innenverteidiger bezeichnen darf, sondern ist ja tatsächlich eher so eine Art Sechser. Und wenn ich das recht entsinne, dann hat sich der Stefan Teska nämlich seinen Konterpart in der Innenverteidigung, der hat sich auch schwer verletzt vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich glaube, das ist eine ganz schöne, also und die haben wahnsinnig gut zusammengespielt und waren im Grunde für mich das eine Element, was da viel Stabilität brachte in Kiel. Ja, vielleicht werden die das noch ganz schön schmerzlich vermissen und dann ist es egal, ob du 7 Spiele in 20 Tagen hast, wenn der TSK verletzt fehlt und man den irgendwie nicht ausgleichen kann, das wiegt schon schwer da an Kiel, glaube ich. Oder es könnte schwer wiegen.
Er ersetzt es ja gerade von Simon Lorenz. Und der hat bis vor kurzem noch in Bochum gespielt, also von daher, also den habe ich so ein bisschen so nah auf dem Schirm, dass ich weiß, was Simon Lorenz kann und was nicht. Simon Lorenz ist auf jeden Fall auch, so wie Wahl, jemand, der besser am Ball ist und gut den Spielaufbau machen kann. Jedoch hat er definitiv seine Schwächen so gerade im Defensivbereich, da ist er sehr abwartend, passiv, rückt eher mal zurück und gerade wenn man dann wie Kiel ja auch sehr aggressiv spielt, das war schon in Bochum so der Fall, wenn der VfL weit aufgerückt ist, weil er ja auch ganz gerne den Ball hat, schon seit der Fairbig-Zeit, dann ja, da war das immer problematisch, da hat er öfters dann auch mal das Abseits aufgehoben und gerade defensiv ist das bei Simon Lorenz immer so eine Sache, aber an und für sich, wenn es allein um die Sache mit dem Ball geht, da kann man eigentlich auch auf ihn bauen, also da steht er gar nicht so weit hinter den Besten der Liga.
Jetzt lasst uns mal ein bisschen schauen, wer da noch, bevor wir natürlich auch später noch Tipps abgeben und Prognosen und uns das Restprogramm auch nochmal anschauen. Wer glaubt ihr denn, kann von den Verfolgern eventuell nochmal mit eingreifen? Also wir haben Karlsruhe, die sind jetzt 4 Punkte hinter Kiel. Kiel natürlich 2 Spiele weniger, also 5 Punkte hinter Fürth, die auf Platz 3 stehen. Karlsruhe, die zuletzt ja ein bisschen abreißen lassen mussten, sind Düsseldorf auf Platz 6, die abreißen lassen mussten, weil sie gegen Bochum eben verloren haben, was auch vielleicht ein bisschen Pech war, gerade zu Beginn des Spiels, glaube ich, hätte Düsseldorf da das ein oder andere Tor schießen können. Und wenn man will, Heidenheim kann man auch noch dazu zählen auf Platz 7 mit 39 Punkten. Wer, glaubt ihr, kann da noch eingreifen?
Also wenn, dann würde ich sagen, es ist tatsächlich Heidenheim. Düsseldorf ist ist tatsächlich nur so eine sehr destruktive Truppe. Die brauchen schon ziemlich viel, ich sag mal so, Input vom Gegner, damit die da punkten. Und das hätte ich tatsächlich vor der Saison gar nicht erwartet, weil sie personell eigentlich richtig gut besetzt sind. Aber die reißen das, glaube ich, nicht. Werden sie jetzt, wo ich das hier angekündigt habe, werden sie das mit Sicherheit tun. Der KSC ist spielerisch unglaublich stark. Die hatte ich persönlich und wahrscheinlich sie sich selbst auch so ein bisschen eher ganz, ganz tief im Abstiegskampf drin. Und die haben echt eine wahnsinnige Entwicklung genommen da unter Aichner. Ich glaube tatsächlich, dass wenn ein Team sich noch durchsetzen kann, dann ist es tatsächlich Heidenheim, weil die sich trotz ganz schwerem Start gefangen haben. Die haben ja vor der Saison Kleindienst abgegeben, jetzt haben sie ihn inzwischen wieder. Die haben Niklas Dorsch abgegeben, der da bis dahin auf jeden Fall der Player der zweiten Liga war in der letzten Saison. Und die haben auch Griesbeck abgegeben. Da ist einiges verloren gegangen. Timo Beermann ist zu Osnabrück als Innenverteidiger gegangen. Da ist eine ganze Achse weggebrochen und die haben einen schweren Start gehabt, sich aber inzwischen wieder gefangen. Und die, naja, in der letzten Saison war es auch so, dass sie am Ende nochmal so einen Endspurt hingelegt haben. Ich glaube, die haben sich langsam gefunden und da könnte noch was gehen. Also die sind auch echt unangenehm zu spielen für alle Teams der zweiten Liga.
Heidenheim ist auf jeden Fall immer eine solide Sache und dementsprechend, ich würde, glaube ich, eher mit Karlsruhe dagegen halten, weil Karlsruhe, wenn ich gerade auf den Restspielplan schaue, dann haben sie definitiv den schwersten Spielplan, aber sie spielen eben auch direkt gegen die Konkurrenten aus Kiel, Fürth, Heidenheim, Düsseldorf, den HSV spielen sie auch noch gegen, heißt, sie haben quasi auch in der eigenen Hand, also sie spielen quasi komplett jetzt in den nächsten 8 Spielen nur gegen direkte Konkurrenz. Aber das ist ja gleichzeitig auch eine Chance. So, von daher, wie du schon sagst, die gefallen mir eigentlich ganz gut, wie sie jetzt spielen, sind für mich so ein bisschen ja das Union der zweiten Liga, weil sie aus so einem Abstiegskampfkader und Spielweise in der letzten Saison, in ihrem ersten Jahr, jetzt dahin übergegangen sind, dass sie plötzlich offensiv dann durchaus was zu bieten haben, wenn es auch sehr flügellastig ist und natürlich mit auf Flanken beruht, auf Hofmann, aber an und für sich ist das für Zweitliga-Verhältnisse schon sehr ansehnlich auch gespielt. Und ich sehe da auf jeden Fall eine Chance dadurch, dass sie noch gegen die Konkurrenten spielen. Düsseldorf, würde ich eher sagen, ist ganz, ich will nicht ganz raus sagen, aber irgendwie schon auch, weil sie sind das schlechteste Team im Jahr 2021 von diesen Top-Teams bisher. Und man darf nicht vergessen, dass Rösler ist schon jetzt zweimal der Entlassung so gerade eben von der Schippe gesprungen, weil er im entscheidenden Spiel dann nochmal gewonnen hat. Und ja, ich weiß nicht, was ich mit Düsseldorf so anfangen soll. Ich habe da ja jetzt erst letztens das Spiel gegen Bochum gesehen, das war ja jetzt vor kurzem. Und Düsseldorf kommt halt extrem über die individuelle Stärke, wie Tim ja auch gesagt hat schon. Und allerdings fehlt es dann einfach generell in der Struktur, wie man dann so einen Gegner mit dem Ball irgendwie gefährlich wird. Wenn es nicht die individuelle Klasse von Hennings, Kovnatski und Klaus Morales kann man da nennen, wenn es die nicht macht, dann ist bei Düsseldorf halt auch ja sehr schnell ruhig.
Mhm. Kurzer Zusatz noch, weil du gerade sagtest, Karlsruhe hat noch die direkten Konkurrenten quasi vor der Brust und kann deswegen ja auch aus eigener Kraft da noch ein bisschen Boden gut machen. Das gilt ja auch ein Stück weit für Heidenheim, ne? Die haben jetzt erst Fürth, danach Kiel und am letzten Spieltag spielen sie gegen Karlsruhe. Also falls die beiden noch mal rankommen sollten, könnte das auch noch mal ein spannendes Spiel werden. Mhm. Tobi, wolltest du auch gerade was sagen, weil du hast dich so gemeldet?
Nö, ich hätte jetzt nur hinzugefügt, dass das ja auch Spiele sind, die Heidenheim liegen. So, also jetzt gegen HSV sahen sie nicht gut aus, aber grundsätzlich, wenn sie dann aus einer wirklich guten Ordnung kommen können, wenn sie den Gegner auch ein bisschen ärgern können, das sind die Spiele, die ihnen liegen und die sie in den letzten Jahren dann häufig gewonnen haben.
Mhm. Ich würde tatsächlich, weil ich muss ja auch noch was dazu sagen, sonst bin ich der Einzige, der hier nicht sagt. ich würde tatsächlich, da bin ich hier nochmal aufgemacht, also ich würde tatsächlich hinter Karlsruhe einen dicken Strich ziehen, auch wenn das nur 2 Punkte zwischen Karlsruhe und Düsseldorf sind. Bei Fürth, die wurden jetzt von keinem genannt, muss ich sagen, die habe ich jetzt vom Fußballerischen her, ich habe die sehr gern gesehen, weil die schön unbeschwert spielen, die haben schön Tempo drin, die können also richtig guten Fußball spielen, wenn sie wollen. Ich fand sie nicht konstant genug, deswegen wunderte ich mich eigentlich, dass sie sich trotzdem immer wieder oben gehalten haben, wobei da waren ja auch 2-3 Spiele dabei, wo sie sehr glücklich dann mit Elfmeterentscheidung noch am Ende für sich da die Punkte holen konnten. Aber ansonsten sehe ich auch tatsächlich, ich sehe tatsächlich 4 Mannschaften, also Bochum, HSV, Kiel, Karlsruhe, die sehe ich eigentlich auch vorn und ich glaube nicht, dass Düsseldorf oder ich glaube auch nicht an Heidenheim, ehrlich gesagt, an die glaube ich auch nicht mehr. die dann noch mal ganz nach oben ranrutschen. Karlsruhe muss man abwarten. Da werden jetzt ein paar Spieler aus dem Kader wieder rausgepflückt und bei anderen Vereinen gehandelt. Das sorgt dann immer für Unruhe. Wie weit das dann am Ende leistungsabträglich ist, bin ich mal gespannt. Also ich gönne es Karlsruhe wegen Kreuzer allein schon. Der hat da einen wirklich guten Job gemacht, das kann man nicht anders sagen. Aber ich glaube, spielerisch ist tatsächlich Bochum, HSV, Kiel und ich würde Fürth dann mit Karlsruhe so auf eine Stufe stellen. Die fünf sehe ich schon vorne. Düsseldorf, die sind da so ein bisschen das Gegenteil von Bochum. Die haben ja, glaube ich, 16 Spieler ausgetauscht, oder? Tobi, das wirst du ja wahrscheinlich wissen, als Mann der Statistik.
Die haben ja den halben Kader austauschen müssen, ja. Ich weiß auch nicht genau, wie viele.
Obwohl, der FC St. Pauli ja auch, ne? Wie viele habt ihr? Wie viele neue habt ihr dieses Jahr dazu geholt?
Ganz viele. Alles, es ist alles neu. Den kann ich tatsächlich nicht sagen. Der Kader letzte Saison war ja unglaublich voll auch. Da waren ja zeitweise 35, 36 Spieler dabei. Ich glaube, es sind 16 neue beim FC St. Pauli. Aber ich kann mich die Zahl jetzt nicht genau sagen.
Amtlich, auf jeden Fall. Kenne ich vom HSV letztes Jahr, ne? Da hatten sie, glaube ich, theoretisch 11 neue, mit denen man eine komplette neue Mannschaft hätte aufstellen können. Hat natürlich nicht bei allen geklappt, aber wenn der ein oder andere mehr funktioniert hätte, wären es vielleicht sogar 11 neue gewesen. Also okay, finde ich sehr interessant, dass ihr alle Fürth so ein bisschen skeptischer seht, weil die tabellarisch stehen ja eigentlich ganz gut da, die sind zwei Punkte nur.
Ich habe Fürth nicht als Verfolger gesehen, sondern als Team, was da von den oberen vier da mittendrin ist, weil für mich ist Fürth noch vor Kiel einer der gezählt zu den Top 3. Also das ist auf jeden Fall fast die spielstärkste Mannschaft. Also die spielen auch den mitreißendsten Fußball. Was die am Anfang der Saison so in den ersten, die haben, ich glaube, die ersten zwei Spiele liefen noch nicht so, aber dann haben die zeitweise alles niedergemäht. Das war so unglaublich krass. Auch Bochum zwischendurch haben die völlig auseinandergespielt. Das war absolut großartig. Also wer Fußball liebt, der wünscht Fürth den Aufstieg. Sag ich mal so.
Ja, da würde ich mitgehen. Also ich habe die jetzt auch nicht genannt, weil ich dachte, es geht um die quasi dahinter, um Heidenheim, Düsseldorf und Karlsruhe. Und ja, danke, dass du mich daran erinnerst, dass wir vorgeführt wurden.
HSV auch im Endspiel, ehrlich gesagt. Zweite Halbzeit hatte der HSV auch ganz arge Probleme.
Waren sie da nicht zu zehnt?
Genau.
Das zählt dann ja nicht.
Ich muss aber kurz einhaken, ich habe Fürth jetzt in der Rückrunde nicht so genau verfolgt, aber zumindest von den Ergebnissen her können sie nicht ganz dran anknüpfen. Ist das nur eine Ergebniskrise oder steckt da mehr hinter?
Ja, schwer zu sagen. Also dieses Rauschhafte, was sie hatten in der Hinrunde, das eine bedingt ja immer das andere. Ne? Greuther Fürth war letztes Jahr, ich sag mal, eine graue Maus in der Liga und dann auf einmal waren sie ganz oben mit drin. Da stellen sich die Teams dann natürlich auch ein bisschen anders drauf ein. Also ich kann sagen, erstes Spiel 2021, da wurde der FC St. Pauli in Fürth ganz schön auseinandergenommen. Das weiß ich noch und also inzwischen ist das mit Sicherheit ein bisschen schwieriger geworden und das kann mir natürlich keiner erzählen. Alle sagen immer, du sagst es auch, Janek, ihr denkt von Spiel zu Spiel. Aber natürlich denken die drüber nach. Und natürlich hört man dann schon, dass der Raum irgendwie zu Hoffenheim wechselt. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dann wechselt Sebastian Ernst. Der ist schon der Wechsel nach Hannover klar. Also das Team zerfällt schon, obwohl das Aufstiegsrennen noch nicht mal entschieden ist. Das ist schon, das kann mir niemand erzählen, dass das nicht reinwirkt in so ein Team. Und deswegen, ja. Vielleicht kommt ja jetzt der ganz schöne Kater, der kommt ein bisschen früher, als die Saison vorbei ist.
Ja, man darf halt nicht vergessen, dass das jüngste Team der Liga ist. Ne? Zu Saisonbeginn waren es irgendwie 23,7 Jahre im Schnitt. Und ich würde aber eher sogar sagen, dass es so ein bisschen das Spielglück am Ende war. Auch gegen Bochum waren sie jetzt nicht unbedingt schlechter jetzt im Rückspiel. Da hat es der VfL dann ja einfach gemacht am Ende. Da waren sie die klügere Mannschaft. Und an und für sich ist Fürth aber immer noch bärenstark, wenn es darum geht, wie sie mit dem Ball spielen. Also das würde ich eher in Spielglück und vielleicht auch so ein bisschen die Erfahrung natürlich dann, die da mit reinspielt.
Fürth spielt ein bisschen wilder. Die sind halt einfach, die spielen wilder. Da dürfen mehr Spieler mehr machen. Also die sind nicht so positionsgetreu wie zum Beispiel Kiel. Kiel spielt da sehr klar und hat eine Struktur mit zwei Spielern, die ein bisschen mehr machen dürfen. Der Rest ist da halt wirklich fixiert auf seine Position. Das hast du in Fürth nicht. Und das fand ich im Hinspiel sehr spannend gegen den HSV im Rückspiel. Also na gut, es ist insgesamt halt einfach schwierig dann für Fürth, sowas über eine Saison zu halten, weil der Gegner stellt sich dann irgendwann auch darauf ein und kennt die Spieler. Anfang haben sie noch Mannschaften überrascht, wie den FC St. Pauli oder auch den HSV zum Teil. Das fällt natürlich dann irgendwann weg. Ne?
Kurz nochmal eine ernste Frage jetzt, Tim. Sei mal ehrlich jetzt. Oh. Pauli spielt noch gegen Fürth und danach gegen Kiel. Geht ja nichts mehr um nichts mehr für St. Pauli. Sei mal ehrlich jetzt. Spielt man da ein bisschen lockerer, weil man dem HSV noch die Suppe versalzen könnte? Oder gebt ihr euch da Mühe? Muss ich jetzt mal wissen.
Ja, das ist ja so eine Frage, ne? Also es gibt ja, also es ist ja quasi eine Sinnfrage beim FC St. Pauli, jetzt, wo man das der amtierende Stadtmeister ist, kann man es ja auch einfach bleiben. Der HSV kann von mir aus aufsteigen. Dann sind wir nächste Saison auf jeden Fall immer noch amtierender Stadtmeister und dann steigen sie nächstes Jahr wieder ab, wir steigen auf und dann sind wir auch tabellarisch für immer Stadtmeister. Also von mir aus können die aussteigen. Das ist für mich ist das okay. Solange wir da Stadtmeister bleiben, kann ich damit leben. Aber um mal ganz ehrlich zu sein, es wird natürlich niemand sagen, wir werden jetzt hier nicht mehr alles geben und so. Aber es ist als für einen Zweitligisten ist es eine Riesenchance, wenn man Mitte der Rückrunde bereits Gewissheit hat, okay, wir werden nächste Saison auch zweite Liga spielen. Das ist für Kaderplanung,
aber auch von welcher Perspektive aus?
Ja, gut, das stimmt natürlich. Aber für den FC St. Pauli, der ja zeitweise echt ganz schön tief unten drin stand, ist es tatsächlich eine sehr komfortable Situation, die sich gerade entwickelt. Und da hast du natürlich, gerade mit so einem jungen Team, auch einem jungen Trainer, mit Timo Schulz, hast du natürlich auch die Möglichkeit, deine Idee vom Fußball ein bisschen weiterzuentwickeln. St. Pauli hat momentan, spielen sie sehr erfolgreich mit einer Raute, mit der guten alten Mittelfeldraute, die wieder gekommen ist. Haben die Saison gestartet mit einer Dreierkette, mit einem 3-5-2 haben sie gestartet, was eigentlich gar nicht schlecht funktioniert hat. Da muss man eventuell sagen, dass die Spieler in der Innenverteidigung, die das Aufbauspiel gemacht haben, dass das, ja, dann, also man kann aus dem Pferd keine Kuh machen, um das mal so auszudrücken, dass das vielleicht nicht ganz so gepasst hat, dass das, was sie spielen wollten, was Timo Schulz spielen wollte, dann wurde viel rumprobiert. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auf St. Pauli die Dreierkette diese Saison nochmal wiedersehen und zwar nicht, weil das für das aktuell am besten funktionierende System angesehen wird, sondern auch, weil man darüber eben noch mehr Power auf lange Sicht entwickeln könnte und vor allem im Pressing noch ein bisschen besser zurechtkommen könnte. Also natürlich wird niemand sagen, wir lassen das jetzt ausklingen und nutzen die Spiele mal zum Testen, aber ja, der HSV ist mir, was das angeht, recht egal, weil ich kann gerne jahrelang noch Stadtmeister bleiben, ohne ein Derby zu bestreiten.
Ich glaube, dieser Titel gewinnt an Relevanz, wenn man ihn hat. Kann das sein? Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, aber so stelle ich mir das vor.
Das sagt ihr jetzt, weil ihr ihn nicht habt.
Ja, wir werden auch nicht mehr die Chance bekommen, in absehbarer Zeit vermutlich das gerade zu rücken. Ihr Lieben, wir machen eine ganz kurze Pause, nämlich einen einzigen Werbespot. Wenn wir dann gleich wieder zurück sind, nutzt mal die Chance jetzt, die 20 Sekunden. Dann machen wir mal so dieses gute alte Abschlusstabellenspielchen und kümmern uns mal darum, wer am Ende der Saison aufsteigen wird. Also bis gleich.
Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopf. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
Und jetzt explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
Willkommen zurück bei Bundesliga Live. Heute zu Gast Scholle Scholz, außerdem Yannick Aschenbrecher, Tim Eckstein, unsere Experten für die zweite Liga und Tobias Escher natürlich, Experte für alles. Freut, ja doch.
Außer zweite Liga.
Wirklich wahr. Und von heute auch im grünen Pullover, um Fürth im Aufstiegsrennen zu vertreten, die nämlich quasi hier nicht eingeladen worden sind. Gerade vor der kurzen Werbung habe ich gesagt, lass uns mal eine Abschlusstabelle durchspielen. Scholle, fang doch mal an. Wie sind die ersten?
Kurz eingreifen, du hast nämlich noch ein wichtiges Thema so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, über das ich erst mal reden möchte, bevor ich meine Abschlusstabelle mache.
Okay,
was denn? Das ist der Glora HSV.
Ja, da komme ich ja gleich zu. Merkst du, wie zurückhaltend ich bin? Einfach, um mir nicht nachsagen lassen zu können, dass ich die ganze Zeit über den HSV rede, habe ich extra mich zurückgenommen. Aber das machen wir ja gleich noch.
Nein, ich kann ja das vielleicht mal so auch anmoderieren, weil der HSV, also ich habe so eine Idee bei Bochum, ich habe so eine Idee bei Fürth, ich habe so eine Idee bei Kiel, aber der HSV ist für mich so die Wundertüte dieser zweiten Liga, besonders in dieser Saison. Und das sage ich gerade, weil ich jedes Spiel des HSV gesehen habe und weil man immer selten weiß, was man eigentlich bekommt. Ich glaube, für mich ist so der Symbolspieler der Saison dieser Moritz Heier, der eine unfassbar starke Saison spielt, der einfach überall eingesetzt wird. Aber wenn du die Aufstellung bekommst, dann weißt du nicht, spielt er heute Linksverteidiger, Innenverteidiger, Sechser, Rechtsverteidiger, weil der ja überall spielen kann. So, und so ist es auch so ein Stück mit dem HSV. Du weißt nie vor dem Spielen, was du für einen HSV heute bekommst.
Ja, Scholle, was sagst du dazu?
Wir haben vorhin ja so ein paar Schlüsselspieler beim FC St. Pauli, hat Tim das ja gesagt, und in Bochum auch Janik Namen genannt. Beim HSV würde ich das bei den Spielen, klar, man muss natürlich dann Simon Terodde nennen als den Mann, der jetzt das macht, was in den letzten Jahren immer gefehlt hat, nämlich Tore vorne. Aber ansonsten bin ich dabei bei Tobi, das ist nicht die Mannschaft, die Aufstellung, sondern bei mir ist es tatsächlich der Trainer und die Art, wie hier mit der Mannschaft umgegangen wird, die dieses Jahr den großen Unterschied zu den letzten Jahren ausmacht. Man hat es tatsächlich geschafft, die Liga für sich so anzunehmen. Man ist nicht mehr der verunfallte Erstligist, der jetzt in der zweiten Liga eigentlich nur ein Ziel haben darf, und zwar den Aufstieg, sondern man hat einen Trainer, der sich so ein bisschen auf Augenhöhe mit der Mannschaft bewegt, sich mit ihr zusammen entwickelt und sie auch dadurch ganz gut mitgenommen bekommt. Ich bin nicht ganz bei Tobi. Ich finde nicht, dass der HSV so unkonstant spielt. Im Gegenteil, der HSV hat ja eigentlich immer so Serien. Sie gewinnen, dann gewinnen sie mal wieder.
Ja, stimmt, ja.
Dann gewinnen sie wieder Serie. Also sie haben so Phasen, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite finde ich, gerade jetzt zum Ende hin wurde es nochmal spannend, ob so ein Aaron Hunt zum Beispiel in so einer Situation, wo man ihn jetzt zwingend brauchte, weil der Rest ausgefallen ist, ob der da funktioniert hat. Und der hat funktioniert. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu den letzten Jahren. Der Trainer hat es geschafft, den ganzen Kader hier beisammen zu halten, hat ihn bei Stimmung gehalten, hat die Spieler auf ihre Aufgabe eingestimmt, hat sie so eingestimmt, dass sie damit klarkommen und dass sie dann, wenn sie auf dem Platz sind, auch alles geben. Weil ich habe jetzt wenige Spiele, nehmen wir mal Würzburg raus, wo sie wirklich, das war eins der schlechtesten Spiele, das ich je in der zweiten Liga gesehen habe, nicht nur vom HSV, sondern einfach generell. So, und aber das ist dann mal so ein Ausbrecher, den hat man doch lieber, als da wieder 4-5 Spiele schwächer zu spielen. Und deswegen bin ich nicht ganz bei Tobi. Ich finde, der HSV spielt relativ konstant auf einem Niveau. Hat zwischendurch ein paar Ergebnisse gehabt, die unglücklich waren. Gegen FC St. Pauli musst du nicht verlieren, gegen Kiel brauchst du nicht unentschieden spielen. Also da gab es ein paar Spiele, wo, da hätte man mehr draus machen können. Da hätte man mehr Punkte holen können. Hätte man jetzt diese 3-4 Punkte mehr, stünde man tatsächlich mit Bochum oben oder davor. Also dann würden wir wahrscheinlich auch ganz anders sein. Würde Tobi vielleicht auch noch das Ganze ein bisschen anders beurteilt haben. Aber ich finde den HSV relativ konstant und ich finde ihn vor allem von außen konstant. Und das lässt mich dieses Jahr optimistisch sein, dass es funktioniert. Dass der HSV dieses Jahr wirklich dann am Ende sein Ziel erreicht und aufsteigt. Ob als Erster oder Zweiter, Janik, da sind wir uns ja einig, das ist egal. Aber ich glaube schon, dass es dann am Ende funktionieren wird.
Darf ich da mal eine Frage stellen?
Klar.
Ja.
Und ich habe den Eindruck, also nachdem man ja wie in den beiden Jahren zuvor auch sehr gut gestartet ist und dann in so ein klitzekleines Loch gefallen ist, wo man dann in den letzten Jahren ja eigentlich nicht mehr wirklich rausgekommen ist, aber dieses Jahr schon. Ich habe das Gefühl, es liegt vor allem daran, kann es sein, dass es um den HSV herum, vor allem durch Tijuana, aber auch durch Bolt und Scout Costa, bedeutend ruhiger geworden ist?
Definitiv, das hilft immer. Also beim HSV hat es immer gestört. Ne? Also das muss man auch sagen. Und dieses Jahr stört es halt weniger bis gar nicht. Das stimmt, das ist so. Aber auch es ist so die gesamte Art, dieses völlig Überhebliche. Alle beim HSV, da sind wir uns ja hier auch einig, wissen, dass der HSV immer so einen etwas überheblichen Auftritt hatte in allem. So. Und wenn es dann am Ende nur der Anspruch war, den man nach außen immer wieder vertreten hat. Man hat immer so getan, als ob man jeden Gegner beherrschen muss. Wenn man das nicht getan hat und gewonnen hat, dann war es trotzdem zu wenig. So, und dieses Jahr kommt da ein Trainer, der jung ist, der auch noch nicht ganz so weit ist wie letztes Jahr zum Beispiel Dieter Hecking nach gefühlt 85 Jahren in der ersten Liga. So, dann hat man da halt einfach so ein bisschen mehr Aufbruchstimmung, ein bisschen mehr Entwicklungspotenzial oder man lässt dem Ganzen mehr Freiraum. Und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor dieses Jahr. Und der Trainer, der macht es halt einfach wirklich gut. Also das muss man einfach mal sagen. in der Art, wie er moderiert. Er moderiert es immer gleich. Er ist nie aufgeregt. Er ist nie irgendwie euphorisch. Er ist aber auch nie irgendwie komplett desaströs gestimmt. Also ist einfach, wie soll man sagen, er ist sehr realistisch. Und das tut dem Ganzen, glaube ich, hier in Hamburg sehr gut. Das passt halt dann dazu, dass es im Vorstand und dergleichen jetzt wirklich mal ruhig ist. Ja, wobei, die treten alle zurück, so nach und nach. Insofern, da ist ja nicht mehr viel, da ist ja noch der Vorstand. So, aber das ist, im Moment stimmt es tatsächlich. Die Stimmung von außen, das macht, glaube ich, dieses Jahr den Unterschied.
Ich möchte noch einmal kurz unterstreichen, dass es mir nicht nur, also nicht um die Leistung per se geht, sondern auch wie sie spielen. Das ist vor allen Dingen für mich immer das Spannende. Da haben sie ja eine gewisse Unausrechenbarkeit, die letzter Wortzeit aber auch positiv ist. Da hat Scholle wahrscheinlich mehr Rechte als ich, wenn er dann sagt, dass man so eine Konstanz wieder gefunden hat. Und ich glaube, was aber auch noch wichtig ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren, um da klar das Umfeld, ich bin ja komme immer über das Fußballtaktische so ein bisschen weit und noch das Spiel auf dem Platz. Und da ist natürlich ein Riesenunterschied, dass du merkst, man hat in den letzten beiden Jahren ist man immer so mit Interimslösungen im zentralen Mittelfeld in dieser Schaltzentrale reingegangen. Man hatte Mangala im ersten Zweitliga-Jahr, den man aber dann nicht halten konnte, man hatte Fein. Und jetzt hat man da sich gewissermaßen gefunden, jetzt Onana, der jetzt nicht jedes Spiel macht, der da auch nicht unbedingt der hundertprozentig der Mann ist, aber einfach, dass man da nicht mehr auf so eine Interimslösung, sondern dass man da wirklich eine gewisse Konstanz auch reinbringt und auch eine gewisse Dominanz über die Mittelfeldzone, das ist, glaube ich, sehr wichtig in dieser Saison. Aber trotzdem, was ich halt sage, sie haben halt auch dann immer diese Negativphasen mit drin, auch diese Saison gehabt. Es war nicht nur das Spiel gegen Würzburg, sondern das kam ja im Gesamtpaket mit dem Derby dann. Und wenn du dann natürlich in diesem Aufstiegskampf dieses Jahr, den ich sehr, sehr stark sehe, wenn du da jetzt nochmal so eine 2-3 Spiele Niederlagenserie rein verfasst als HSV, dann bist du plötzlich auf 4 und nicht mehr auf 2.
Ja, ich schließe mich da.
Die wird es dir nicht geben. Also da bin ich mir relativ sicher, dass der HSV gerade jetzt zum Saisonendspurt hin, kommen sie nochmal in die Spur. Und da sind so, kennt man ja auch, wenn man selber mal Fußball gespielt hat, so kleine Faktoren, die dann am Ende aber der ganzen Mannschaft Sicherheit geben. So dass das ein Aaron Hunt in der Phase jetzt nicht den beleidigten Max macht und sich verweigert auf dem Platz, sondern wirklich voranmarschiert und grätscht und macht und tut und den Leuten halt auch die Sicherheit gibt, dass er sich bis zum Ende reinhaut. Dass ein Spieler wie Haier hast du genannt, der immer alle Positionen ausfüllt, auch zu, sagen wir, 95%, nicht immer 100, aber immer gut. Dass man dann Spieler hat wie Onana, die unfassbares Potenzial haben, sich noch weiterzuentwickeln, noch gar nicht am Limit sind. Dass man einen Terodde hat, der einfach, das muss man auch mal sagen, der als Typ für die Mannschaft, jetzt gar nicht mal nur, weil er Tore schießt vorne, sondern ich habe mich mit den Spielern unterhalten, auch am Anfang über ihn, und die haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Das ist der einzige Spieler hier bei uns, theoretisch, vielleicht hat Aaron Hunt noch ein bisschen, aber der einzige, der anders hätte, vielleicht so ein bisschen abgehoben zu sein, weil er zum 27. Mal Torschützenkönig wird in der Saison. Und trotzdem ist das der Normalste von allen und derjenige, der den Jungen Sicherheit gibt, der den Ball aus dem Netz holt, der den Ball hinterm Tor wieder vorholt, damit schneller geht, der macht die Scheißarbeit in Anführungsstrichen und ist sich für nichts zu schade und gibt der Mannschaft halt einfach mal so einen Weg vor, den der Trainer ja vorher auch proklamiert hat. Und das ist das, was ich meine, dass die Mannschaft sich jetzt hier gerade zu einer richtigen Mannschaft entwickelt hat. Und deswegen glaube ich nicht daran, dass es nochmal so eine Negativserie geben wird. Im Gegenteil, wenn sie ein Spiel verlieren, dann kommen sie im nächsten Spiel mit Trotz zurück. Das ist ja so ein bisschen wie bei Bochum. Bochum hat, glaube ich, auch, wenn sie verloren haben, haben sie danach dann gleich wieder gewonnen. Ne? Also es gab, glaube ich, keine 2 Niederlagen am Stück, oder?
Nee, gab's nicht. Also nach einer Niederlage folgte jeweils immer ein Sieg, ja.
So, und deswegen steigen wir beide auf, ne? Oder?
Wie bitte? Nochmal?
Deswegen steigen wir beide auf, sage ich.
Richtig.
Ja, da können wir uns gut einig sein. Ja, ich bin auch bei euch. Ich sehe die Mannschaft jetzt viel, viel stärker als im ersten und auch im zweiten Jahr, weil ich glaube, dass am Anfang war es so, ey, wir müssen auf jeden Fall wieder aufsteigen, koste es, was es wolle. Ich glaube, da hat man die Mannschaft komplett überschätzt. Die Mannschaft, wenn man sich die heute noch mal anguckt, die auch in der ersten Liga damals abgestiegen ist und auch in den Jahren davor, das war einfach eine sehr schlechte Mannschaft. Man sieht's ja auch, wo die Spieler einzeln dann hingegangen sind, wo die gelandet sind. Da hast du eine Ausnahme mit Philipp Kostic. Der Rest hat einfach auch nie die Qualität gehabt, die man vielleicht beim HSV gerne gesehen hätte oder die nötig gewesen wäre, um den Abstieg zu vermeiden. Und dann im ersten Jahr war dieser Druck so unfassbar hoch, ey, wir müssen sofort wieder hoch. Aber du hattest eben auch nicht die nötige Qualität oder auch nicht irgendwie die Mentalität, um wieder hochzukommen. Und im zweiten Jahr gab es schon bessere Ansätze, aber die Mannschaft war eben auch überhaupt nicht stabil. Hanek hat nicht funktioniert. Fein hatte eine sehr, sehr schlechte Rückrunde, nachdem er in der Hinrunde total gefeiert worden war. Dann hattest du einen Timo Letschert, der nicht richtig funktioniert hat, generell die Innenverteidigung. Wangnumann, der war noch jünger und grüner hinter den Ohren, der hat auch nicht so gut gespielt, wie er jetzt spielt. Also da gab es schon einige Unterschiede. Und ich denke, dass die Mannschaft jetzt, was die Mentalität angeht, viel besser zusammengestellt ist. Du hast vorne Tirode, Scholl hat's gerade gesagt, ey, wenn es unentschieden steht, der sprintet hinter die Bande, holt den Ball und legt dem gegnerischen Torwart den Ball an Fünfer und zeigt damit allen ganz klar, wo es lang geht. Ey, wir wollen dieses Spiel hier gewinnen. Ja, so ein bisschen wie Bayern München das in der ersten Liga macht. So, wenn der HSV nicht gewinnt, dann ist es eine Niederlage. So, das ist halt eine Mentalität, die er mit reinbringt. Dann hast du hinten, finde ich, eine deutlich stabilere Innenverteidigung, wenn alle fit sind. Es sind natürlich, fehlen leider oft Leute. Aber ich finde zum Beispiel Ambrosius einen richtigen Lichtblick. Ich weiß noch, Scholle, wir haben letztes Jahr drüber gesprochen, ob der sich durchsetzt. Da waren wir uns noch nicht so hundertprozentig sicher. Er hat ja dann zu Ende der Saison ein paar Minuten bekommen. Aber der ist halt so ein Mentalitätsspieler. Der wird im Leben wahrscheinlich kein Franz Beckenbauer werden. Aber was der in seinen jungen Jahren ausstrahlt, so, das gibt der Innenverteidigung irgendwie so eine Sicherheit. Also der, wie der die Zweikämpfe angeht. Ja, also der lässt keinen vorbei. So, und man hat auch das Gefühl, wenn, vergleich das mal mit einem Gideon Jung. Bei Gideon Jung habe ich immer das Gefühl, okay, der steht von Minute 1 an am Rande einer roten Karte. Oder einem Elfmeter oder beides. So, das ist, sobald Gideon Jung in Ballnähe ist, zitter ich irgendwie. Hab ich, okay, irgendwas Schlimmes passiert gleich. Das tut ihm sicherlich manchmal auch Unrecht, aber das ist einfach ein Unterschied, ob ein Gideon Jung auf Innenverteidigerposition spielt oder ein Ambrosius. Und ich finde auch einen Wangnummern zum Beispiel, der jetzt ja auch bei der U21-Europameisterschaft spielt, der hat nochmal einen großen Sprung gemacht. Der ist einfach so ein Schrank dort auf der Außenbahn und der ist auch sehr schnell und der hat irgendwie einiges an Sicherheit gewonnen und bringt Stabilität. Onana ist ein super Transfer, der ist natürlich noch unglaublich jung und deswegen auch nicht so ganz konstant, aber der hat unglaublich viel Potenzial und auch eine gute Mentalität. Ich finde Aaron Hunt, wenn er denn spielt, bringt auch noch mal ein bisschen was in die Mannschaft, aber das Gute ist, man ist nicht mehr auf Hunt angewiesen, dass Hunt von der Bank kommen kann. Oder eben, wenn jemand verletzt ist, sagt auch einiges über die Qualität in der Mannschaft aus, finde ich. Also ich bin wesentlich optimistischer dieses Jahr als in den Jahren zuvor. Und ich finde auch übrigens den Trainer super. Der hat eine richtig tolle Ansprache und ist nicht nur sympathisch, sondern ist meiner Meinung nach auch ein Fachmann. Haier habt ihr schon angesprochen. Zu dem habe ich, glaube ich, noch gar nicht viel gesagt. Der überall einsetzbar ist, der immer stabil ist. Also ich glaube, dieses Jahr könnte es tatsächlich reichen für den HSV. Und genau, wollte ich noch sagen, ich fand auch das St. Pauli-Spiel, hat St. Pauli meiner Meinung nach das Derby verdient gewonnen, weil sie super gespielt haben, aber der HSV war nicht schlecht. Also es war ein Spiel auf Augenhöhe, was schön anzusehen war, super intensiv und St. Pauli hat super gespielt und haben am Ende verdient gewonnen, aber das lag weniger daran, dass der HSV schlecht war, meiner Meinung nach, sondern St. Pauli war auch gut. Und die Spiele, die danach kamen, Kiel, Bochum, Heidenheim, hat der HSV komplett dominiert mit einem großartigen Gegenpressing. Die hätten auch gegen Kiel gewinnen müssen und dafür, das waren so Statement-Siege, finde ich, gegen die direkte Konkurrenz. Jetzt habe ich viel geredet, aber es hat sich auch viel angestaut, muss ich ehrlich sagen. Ihr wisst ja nicht, wie das ist. Ich darf ja in meiner eigentlichen Sendung gar nicht über den HSV reden, weil da wird ja nur über die erste Liga geredet. Also ich glaube, der HSV steigt auf. So, jetzt sage ich's. Und jetzt lass uns mal über die Abschlusstabelle jetzt reden. Darf ich?
Ja, ich hab gerade noch mal geguckt, deswegen, das ist eine gute Überleitung. Ich habe gerade noch mal geguckt, der HSV hat ja auch noch ein relativ leichtes Schlussprogramm. Also die großen Kaliber sind jetzt alle weg. Das, was in der Tabelle noch am weitesten vorne ist, ist Karlsruhe dann am 30. Aber man hat dann in den letzten vier Spieltagen Regensburg, Nürnberg, Osnabrück, Braunschweig, die alle ganz unten in der Tabelle hängen. Und aus diesen Spielen hat man in der Hinrunde 19 von 24 möglichen Punkte geholt. Also das ist schon, war schon dann sehr gut. Wenn man wenn man das so durchzieht, ist man natürlich klar aufgestiegen.
Tobi, aber das einigt aber so ein bisschen die Top-Teams da oben. Die haben jetzt quasi in den letzten Wochen so alle gegeneinander gespielt und jetzt haben sie so das Gröbste weg, sag ich mal.
Die sind ja sowieso vom Spielplan ja alle sehr ähnlich. Die haben ja irgendwie den Spielplan, hängt zusammen. Aber zum Beispiel Bochum hatte noch das Spiel gegen Kiel vor der Brust. Fürth hat noch Heidenheim und Karlsruhe. Ist natürlich nicht viel schwerer und auch noch Düsseldorf hat Fürth auch noch. Das ist nicht viel schwerer, aber ein bisschen schwerer zumindest. Also der HSV hat schon nochmal von allen leichten Programmen das Allerleichteste.
Fürth hat auch noch Pauli, glaube ich, ne? Den FC St. Pauli natürlich schon.
Ja, stimmt, haben sie auch noch.
Ja.
Das sind schwere Spiele. Der FC St. Pauli, ich würde niemals, ich glaube wirklich nicht daran, dass die auch nur einen Meter zurückziehen, nur weil es irgendwie ein Gegner ist, der dem HSV den Aufstieg madig machen könnte. Der FC St. Pauli ist einfach, die haben jetzt so einen Bock drauf, das siehst du ja auch. Da sind Spieler dabei, die wollen sich zeigen, da sind Spieler dabei, die gerade richtig hochkommen, die fangen sich als Mannschaft, die haben ein Trainerteam, einfach diesen Bock auf Fußball vorlebt von außen. Also da meine ich jetzt nicht nur Timo Schulz mit, sondern vor allem auch die jungen Trainer, die dahinter stehen. Also ich glaube nicht dran, dass sie auch nur einen Millimeter weniger laufen, nur weil es jetzt irgendwie für sie um nichts mehr geht am Ende. Da bin ich mir eigentlich fast sicher, dass sie es nicht tun.
Ja, es ist ja so ein bisschen die Frage, ob der Spielplan für den HSV jetzt wirklich leicht ist, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil ich glaube, dass es im Zweifel gegen Teams wie, muss man sogar sagen, St. Pauli, Düsseldorf, auch Aue, vielleicht Heidenheim, wenn sie dann nicht mehr im Aufstiegsrennen sind, einfacher ist als gegen, wenn ich mir das anschaue, dann spielt der HSV noch gegen Osnabrück, die spielen noch gegen Braunschweig, die spielen noch gegen Regensburg, Nürnberg, Sandhausen und Darmstadt. Die sind alle im Abstiegskampf. Ich glaube nicht, dass der Spielplan eher für den HSV ist, sondern ich befürchte fast, dass das noch richtig heiße Spiele werden können, während ein Spiel gegen Erzgebirge Aue das wahrscheinlich nicht unbedingt wäre. Ist meine Vermutung.
HSV verkackt lieber gegen Mann oder meistens gegen Mannschaften, für die es wirklich um nichts mehr geht, die ganz entspannt aufspielen können, wo die so ein bisschen die Verkrampfung beim HSV ausgenutzt haben. Und jetzt hat der HSV noch Gegner, die müssen. Die können nicht einfach nur stehen und warten, dass der HSV was macht. Die müssen dann am Ende auch ein Tor schießen, um die Punkte zu holen oder vielleicht sogar 3 Punkte zu holen, um unten rauszukommen. Also ich spiele immer lieber als Spieler gegen Mannschaften, für die es noch um was geht, als gegen Mannschaften, die wirklich ganz entspannt nach oben nichts mehr haben, nach unten nichts mehr haben, die einfach so aus Bock rausgehen, weil gegen die kannst du genauso gut 5-0 gewinnen wie 4-0 verlieren. Also ich nehme lieber die Mannschaften, für die es um was geht, weil da kannst du dann noch mehr taktisch von vornherein mit ausrechnen, als gegen die Mannschaften, für die es um wirklich nichts mehr geht am Ende.
Ja, und vor allen Dingen sind die Teams ja auch unten drin nicht aus Versehen oder zufällig, sondern das ist ja schon gerade jetzt in diesen Zeiten mit Corona, wo es keine Zuschauer in den Stadien gibt, wo die externen Faktoren sehr, sehr weit zurückgedreht sind, gibt die Tabelle sehr stark die Qualität wieder. Und so ein Spiel gegen Braunschweig, dann müssen wir auch dann am Ende gar nicht mit drüber reden, ob es verdient ist oder nicht. Aber wenn Braunschweig sich dann hinten reinstellt und der HSV schafft das nicht, da irgendwie ein Tor zu schießen, dann wird das auch so oder so schwierig mit dem Aufstieg, weil dann hätten sie auch gegen jeden anderen Gegner Probleme. Und ja, ich glaube halt auch, die Erfahrung der letzten Jahre zeigt halt nicht, dass Teams im Mittelfeld alle abschenken. Es gibt da, klar, aber es gibt dann immer wieder ein paar, wie letztes Jahr Bochum oder sowas, die dann noch durchziehen bis zum Ende. Oder auch St. Pauli jetzt in dieser Saison vielleicht.
Ja, ich denke beim HSV viel an das Würzburg-Spiel jetzt vor wenigen Wochen. Das war schon brutal, was die da gezeigt haben oder eben nicht gezeigt haben. Und was Onana da gezeigt hat, das habe ich als GIF sogar auf Twitter gesehen, wie er vor dem dritten Würzburger Tor eben nicht ins Pressing, nicht mit dabei ist. Und das wurde da ziemlich gefeiert. Also ich glaube schon, dass gerade diese Teams dem HSV ganz schön wehtun können.
Andererseits 5-0 gegen Osnabrück war eins der stärksten Spiele des HSV in dieser Saison.
Klar.
Die müssen halt erstmal einen machen. Das Problem ist halt, dass wenn die Mannschaften sich brutal hinten reinstellen, dann tut sich der HSV manchmal schwer, das 1-0 zu machen. Weil sie auch, obwohl sie in der Expected Goals-Tabelle auf Platz 1 sind, und es immer gesagt wird, die sind sehr effizient. Mein subjektives Gefühl ist, sie verballern mega viele Chancen. Und wenn du dann dir da wie beim Handball so einen Wolf spielst und die stellen sich hinten rein und der HSV kriegt es nicht geschissen, am Ende ist es oft so, dass dann die Mannschaft am Ende dann nochmal über Standardsituationen oder über Konter oder so, dann, wenn es unentschieden steht oder der HSV mit einem Tor führt, den HSV immer noch in Schwierigkeiten bringen können. Das war letztes Jahr noch schlimmer, als sie in jedem Spiel kurz vor Schluss noch Tore kassiert haben. Ist dies Jahr nicht ganz so schlimm. Aber deswegen tue ich mich auch ein bisschen schwer zu sagen, sie haben ein sehr leichtes Restprogramm, weil die sich traditionell sehr schwer tun, Mannschaften zu bespielen, die sich einfach nur hinten reinstellen. Wenn sie dann ein Tor schießen oder 2 Tore schießen, klar, dann muss der Gegner kommen, da haben sie mehr Platz, dann kannst du vielleicht auch ein 4 oder 5-0 geben. Aber es gibt eben auch die Spiele, wo das halt nicht klappt. Und dann wird's problematisch, wo andere Mannschaften, die auch im Aufstiegskampf sind, vielleicht noch eher die Ambition haben zu sagen, wir wollen auch gewinnen und machen ein bisschen mehr für die Offensive.
Nils, ich muss kurz reingrätschen. Laut Expected Goals, zumindest was Y-Scout angeht, ist der FC St. Pauli das stärkste Team.
Also ich habe gerade bei Kicker geguckt. Das ist vielleicht eine Frage, wie du es definierst, aber beim Kicker gibt es so einen Artikel, da ist der HSV auf Platz 1. Kicker
ist ja, das ist immer die Frage, welches, also die Datenanbieter, die nutzen ja immer ihre eigenen Expected Goals Modelle und dann ist immer die Frage, ist da mit drin, wie viele Verteidiger vorm gegnerischen Tor noch stehen, wie die Schussposition dann wirklich bewertet wird. Also es gibt viele Unterschiede, aber ich vertraue momentan der Statistik von Y-Scout, da ist nämlich der FC St. Pauli um 1% bessere Team als der HSV.
Ich glaube, ich muss ganz kurz sagen, beim Kicker, darf ich das nur einmal erklären? Ich glaube, beim Kicker, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, war es so, dass die bei jedem Spiel geguckt haben, wie die Expected Goals im Verhältnis zum Ergebnis waren.
Ach so, das meinst du.
Und haben dann das Ergebnis dementsprechend angepasst, als wenn Expected Goals darüber entschieden hätte, wer gewinnt. Und in dieser Tabelle wäre der HSV 1. Wahrscheinlich ist es bei der anderen Tabelle ein bisschen anders angegangen worden.
Ja, nee, also das, was da gemacht wurde, ist natürlich echt ein Schlag in die Fresse an alle, die gerne Expected Goals als Metrik nehmen würden, auch für, ich sag mal, für Mainstream-Berichterstattung zum Fußball, weil das so wahnsinnig falsch ist. Einfach egal, wenn da nur 1% Unterschied ist in den Expected Goals, dafür dann die volle Punktzahl zu geben. Da gibt's für diese Expected Points gibt es sehr, sehr, sehr viel bessere Modelle, die das berechnen und auch viel besser angeben.
Muss ich kurz reingrätschen, weil der Kicker, ich bin ja immer vorne dabei, den Kicker zu kritisieren, aber die machen das ja mit StatsBomb zusammen und nutzen dafür StatsBomb-Daten.
Ja,
das ist mal eine der wirklich guten Dinge, die der Kicker in den letzten Jahren gemacht hat. Und ich glaube, das ist dann auch wirklich mit dem Expected Points Modell von StatsBomb. Aber das ist ja in einem totalen Nerd-Talk-Bereich angekommen.
Ist es tatsächlich nicht. Die haben tatsächlich in ihrer Berechnung für die Expected Points, haben die einfach geguckt, wer hat die höheren Expected Goals, und wenn es nur 0,01 war, haben sie es trotzdem gewertet, und das ist natürlich wahnsinnig falsch. StatsBomb selber als Datenanbieter ist vermutlich das Beste, was es auf dem Markt gibt.
Der heilige
Richtig, genau. Also beim Kicker wurde jetzt halt in dem Artikel quasi, ja, ich sag jetzt mal, Expected Goals 3:1,2 mit 1,3:1,2 gleichgesetzt. Also es waren beides 3 Punkte. So, und das
ist natürlich nicht so geil.
Aber der HSV ist auf Platz 1. Können wir uns mal darauf einigen, dass die Statistik nicht völlig falsch sein kann? Hoffe ich doch.
Ja, der HSV ist ein sehr, sehr guter Zweitligist momentan. Das muss man schon sagen. Und wir kommen ja gleich zur Prognose, aber ich sehe den HSV auch auf einem Aufstiegsplatz, muss ich ehrlich gestehen.
Tobi, darf ich denn jetzt oder habe ich noch was vergessen?
Jetzt darf ich natürlich, klar. Ich habe schon versucht, mit dem Restprogramm überzuleiten, um halt dann mal zu gucken, wer hat eigentlich was. Aber das Restprogramm, das haben wir schon festgestellt, ist relativ ähnlich. Mit dieser Bochum gegen Kiel-Ausnahme und mit der Ausnahme, dass Fürth noch KSC hat. Und
gut, ja, Expected Überleitung bist du auf Platz 1 auf jeden Fall. Ja. Scholle, fangen wir mal bei dir an, weil du bei mir im Bildschirm da oben links bist. Lass doch mal die ersten 4 Plätze durchtippen.
Im Moment sehe ich Bochum tatsächlich so stabil, dass ich glaube, dass die, da muss schon was passieren, dass sie sich das ganz oben noch nehmen lassen. Aber weil wir natürlich realistisch sind, gerade du und ich, sehe ich natürlich den HSV auf 1 dann am Ende und Bochum auf 2. Hätte aber auch nichts dagegen, wenn es andersrum ist. Ich sehe auf 3 tatsächlich Holstein-Kiel. Ich glaube, dass die auf 3 landen am Ende, weil sie einfach, finde ich, sehr stabil spielen. Auf 4 wird am Ende nicht Fürth stehen, sondern Karlsruhe. So, ui. Dann habe ich zumindest schon mal einen Namen. Soll ich das jetzt auch noch begründen? Oder?
Klar, wir haben die Zeit.
Also bei Karlsruhe glaube ich einfach, weil die haben so, auch wenn sie jetzt zuletzt gar nicht mal so gut gespielt haben, ehrlich gesagt, die haben jetzt auch 3 Spiele nicht so doll gespielt, aber trotzdem haben die so insgesamt so ein Up. So, die, wie der FC St. Pauli theoretisch, wenn der jetzt da oben wäre, würde ich die nach vorne ziehen. Aber so ist der KSC auch. Die haben einfach, die überraschen die ganze Saison und wissen ganz genau, dass sie eigentlich nur noch gewinnen können. Was jetzt passiert, ist alles schon Bonus für sie. Ob sie noch wirklich daran glauben, aufzusteigen, weiß ich gar nicht. Aber zumindest haben sie ja noch die theoretische Chance und bis dahin werden sie durchziehen. Deswegen glaube ich, dass sie da auch nicht locker lassen und am Ende auf 4 landen werden. Kiel, wie gesagt, sehe ich als sehr stabil. Dann mag ich Kiel. Vielleicht habe ich es auch deswegen getippt auf 3. Ich mag die Art, wie die da spielen. Ich mag dieses klare. Ich mag den Trainer sehr gern, den Werner, der Fabian Boll sowieso. Aber das sind halt einfach auch Typen, die genauso gerade sind, wie ihre Mannschaft am Ende spielt. Und wenn dann so Trainer und Mannschaft sehr ähnlich sind, so dann habe ich immer ein ganz gutes Gefühl. Deswegen glaube ich, dass das in Kiel einfach passt dieses Jahr und dass sie da bis zum Schluss dann auch oben mitspielen. Ich weiß nur nicht, das einzige Risiko, das sie haben, ist der Pokalwettbewerb. Also wenn die da jetzt 6-1 gegen Dortmund rausfliegen und spielen auch gegen Dortmund, ne?
Ja.
Gegen Dortmund so ganz hoch verlieren und dann vielleicht auch noch ein Lee sich irgendwie verletzt oder was weiß ich, keine Ahnung, dann kann es natürlich einen maximalen Bruch geben nochmal. Aber wenn sie das überstehen, dann glaube ich, werden sie am Ende trotzdem mit oben sein, trotz dieser hohen Belastung. Ich glaube, dass die vom Typus her die Mannschaft so ist, dass sie gerade dann, wenn die Anforderungen höher sind, dann werden die auch besser und stabiler. Die haben halt mit dem Wahl, haben sie einfach einen Typen drin. Wirkt für mich wie so ein, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie so ein Medium in der Truppe, der alle irgendwie beeinflusst, alle machen, was er macht und kriegt es immer hin, dass die Mannschaft ruhig bleibt, auch wenn das Spiel mal richtig scheiße läuft für sie. Und bei Bochum und HSV sehe ich einfach die Qualität. Bei Bochum ist in der Geschlossenheit extrem hoch. Die sind extrem konstant, haben vorne einen Stürmer, der, wenn er nicht an der Mittellinie grätscht, der dann auch immer wieder für ein Tor gut ist aus dem Nichts. Dann haben sie eine sehr gute Defensive mit offensivem Ansatz. Also ich finde Bochum einfach, die haben es auch verdient, dieses Jahr ganz, ganz oben dann zu bleiben und dort aufzusteigen. Genauso finde ich allerdings, hat es der HSV dann am Ende auch verdient, wenn sie so weiterspielen wie zuletzt. Dann gehören sie für mich dann auch in die erste Liga. Dann sehe ich sie aktuell sogar fast spielerisch und mannschaftlich stärkste Mannschaft. Deswegen habe ich sie jetzt immer auf 1 getan. Aber ich würde auch Ärger bekommen, wenn ich das nicht hätte.
Also 1 HSV, 2 Bochum, 3 Kiel, 4 Fürth.
Cool. Nein, Karlsruhe.
Karlsruhe, Entschuldigung, genau, Karlsruhe. Schließt du dich dem an, Tim?
Also Bochum auf 1, würde ich sagen. Und dann einfach, weil sie es verdient haben, auch vor allem mit der jungen Truppe, bin ich rein aus meiner Emotion heraus, nicht aus einer fachlichen, analytischen Sicht, bin ich dafür, dass Greuther Fürth aufsteigt. Und auch dann kommt die Emotion wieder rein, der HSV kommt auf 3 und muss in die Relegation, einfach weil ich das auch vielleicht, also von mit ein bisschen Abstand betrachtet, auch gerne sehen möchte. Und ich glaube nicht, dass Holstein Kiel diese Phase jetzt auch, zumal da auch hinten drin ein bisschen was schwierig ist mit Verletzungen, ich glaube, dass Kiel auch diese Phase jetzt mit der Pause nicht so gut verträgt. Deswegen glaube ich, dass die nicht mal Vierter werden. Ich würde dann auch entweder auf den KSC oder auf Heidenheim gehen, aber sogar eher auf Heidenheim. Weil das so eins der Teams ist, die durchziehen, wie die du vorhin genannt hattest, Tobi, von den Teams, die für die es um nichts mehr geht, aber die trotzdem durchziehen. Also in Heidenheim, da das, was die auf jeden Fall immer haben, ist Motivation und da kann ich mir gut vorstellen, dass die noch am Ende nochmal irgendwie da so ein bisschen mit reinziehen in das Ganze.
Mhm. Okay. Kann ich verstehen. Nehme ich dir nicht übel, dass man den HSV in der Relegation sehen möchte. Leuchtet mir total ein als großer Rivale, weil wenn sie aufsteigen, hey, tut dir nicht so weh, und wenn sie verlieren, hast du wieder was, worüber du dich freuen kannst irgendwie.
Ja, da geht's gar nicht um Freude. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, boah, ich will unbedingt, dass der HSV es nicht schafft, in der aufzusteigen oder so, sondern ich sag mal so, eine Relegation Köln gegen HSV oder Hertha gegen den HSV, meine Güte, da sitze ich vorm Fernseher, da könnt ihr euch mal sicher sein.
Oder deswegen, Mainz oder Bielefeld. Ja,
Mainz, Bielefeld ginge ja auch, aber also ich sag mal so, Fürth gegen Bielefeld haut mich jetzt nicht so ganz vom Hocker, oder Kiel gegen Bielefeld, während HSV gegen Hertha oder HSV gegen Köln, da, das könnte für mich schon sehr viel größerer Anreiz sein, mal einzuschalten. Deswegen, die Tabelle, die ich getippt habe, habe ich ja gesagt, nicht fachlich analytisch, sondern rein aus der Emotion heraus.
Ja.
Wenn du mal ganz rational rangehst, dann, wenn der HSV tatsächlich nicht aufsteigt, dann hast du ja nächstes Jahr nur noch geringe Chancen, mit dem FC St. Pauli aufzusteigen. Weil dann ist der HSV nächstes Jahr wieder oben. Also ich würde das ganz rational sehen aus deiner Sicht. Ich würde immer gucken, dass die stärksten Mannschaften, dass die rausgehen aus der Liga. Die Schwächsten aus der ersten Liga absteigen und die Besten aus der zweiten hochgehen. So, ne? Dann habt ihr nämlich, glaube ich, nächstes Jahr echt gute Chancen, die Mannschaft zu werden, die jetzt Bochum ist, die letztes Jahr Bielefeld war. Also so in diese Richtung, glaube ich, würde ich denken an deiner Stelle. Aber gut.
Ich lasse mich lieber von meinen Emotionen leiten in diesem Fall.
Man kann es ja eh nicht beeinflussen am Ende, ne? Also man
als Stadtmeister auf, ist auch was Schönes.
Ja, man redet sich das immer ein. Man kann es irgendwie beeinflussen, um es erträglicher zu machen.
Wer hätte die Jahre davor gedacht, dass als Köln und Stuttgart auch unten waren, wer hätte auch die Jahre davor gedacht, dass Hannover, der HSV, der andere HSV, dass der drin bleibt in der Liga, wer hätte das gedacht, dass Bielefeld sich da durchsetzt, wo dann mit dem HSV und Hannover einfach zwei Teams drin waren, bei denen man gesagt hat, die schaffen das auf jeden Fall und am Ende hat es keiner geschafft. Also ich glaube immer dieses... Der Gedanke, das ist das schwächste Team, was runterkommen muss und das Beste, das ist in der zweiten Liga, ist das ist so, da sind wir alle ein bisschen gleich. Die zweite Liga hat da so ihre eigenen Gesetze. Dafür hat man schon zu viele mit solchen Konzepten scheitern sehen. Also Nürnberg zum Beispiel auch jetzt das zweite Jahr in Folge mit so einem super spielerischen Ansatz. Da habe ich auch immer noch den Eindruck, dass die gar nicht verstanden haben, worauf es in der zweiten Liga ankommt, wenn man da auf einmal mit ganz, ganz feinem Fußball alles gewinnen möchte und da die Grundtugenden sozusagen so ein bisschen fehlen. Deswegen ist mir das fast egal, wer da runterkommt oder hochkommt. Ich glaube halt, dass sich da auf lange Sicht irgendwie das durchsetzen wird, was die zweite Liga so ein bisschen am besten verstanden hat und was wir am Anfang hatten, für wen sich dieses Titelfenster sozusagen gerade öffnet. Ja, das könnte der FC St. Pauli sein, auf jeden Fall. Ich glaube, für den HSV wird sich das fast schließen, wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen.
Ja, wird auf jeden Fall nicht leichter. Da bin ich bei dir. Ich glaube nicht, dass eine Mannschaft des HSV nächstes Jahr besser wäre als die diesjährige. Ich glaube, man müsste sich schon von einigen Leuten wahrscheinlich, die ein bisschen ambitionierter sind, leider trennen. Aber ist ja Spekulation, weil das wird ja nicht passieren. Was?
Ist völlig korrekt, dass ihr ihn rausgeschmissen habt, oder ist er nur bei mir weg?
Ich weiß nicht, ich sehe euch gerade nicht, deswegen kann ich das gar nicht beurteilen. Aber ja, okay, du hast recht. Wir haben ihn natürlich rausgeschmissen, weil wer solche Prognosen hier abgibt und so konfrontativ auftritt, der wird natürlich rausgeschmissen. Aber ich wollte eh überleiten zu Yannick und gerne mal deine Prognose hören.
Habe ich mir schon gedacht. Tue mich da so ein bisschen schwer jetzt gerade natürlich, weil ich habe ja schon am Anfang gesagt, man ist inzwischen nach so langer Zeit in der zweiten Liga so geschädigt, dass man da nicht so ganz, dass man sich da nicht so aus dem Fenster lehnen will. Aber wenn man es dann ja jetzt doch hier einmal machen muss, dann sage ich, vom Gefühl her hätte ich eigentlich den HSV auf 1, möchte aber in Zukunft gerne auch nochmal ein Interview mit Manuel Riemer machen. Und wenn ich dem unter die Augen treten will, dann muss ich sagen, Bochum auf 1, sonst frisst er mich auf. Und dann HSV auf 2 auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin ganz langweilig. Ich sage, Fürth auf 3 und Kiel bleibt auf 4. Also es bleibt wie gehabt jetzt gerade.
Warum? Also langweilig, weil du einfach den Status quo quasi übernimmst?
Genau.
Oder steckt da noch mehr hinter?
Nee, da steckt nicht mehr hinter, sondern weil es gerade der Status quo ist. Aber so sehe ich die Teams halt gerade auch, weil Kiel, ich glaube, dass das jetzt mit der Corona-Pause und dann in die Wochen direkt jetzt mit dem Start unter der Woche gegen Heidenheim, dann kommt Bochum und so und dann geht das so weiter. Hannover kommt noch, die sind immer so eklig zu spielen, dass das für Kiel, ja, dass sie da jetzt eben die Punkte liegen lassen werden.
Mhm. Okay, Tobi.
Ich tue mir so schwer damit, dem HSV zu vertrauen. Das ist mein Hauptproblem, weil einerseits sehe ich ja auch, dass sie dieses Jahr stabiler sind und ich sehe auch, dass jetzt nicht, vorletztes Jahr war es ja dann diese Spiele gegen Paderborn und gegen wen haben sie noch verloren damals? Union war es, glaube ich, dann. Mhm. Wo sie auf der Schlussstrecke verloren haben. Letztes Jahr war es dieses Spiel gegen Heidenheim, was sie dann ganz blöde verloren haben. Also diese Spiele gibt es dieses Jahr nicht und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie da am Ende noch diesen Lauf bekommen. Aber ich traue diesem HSV nicht über den Weg. Das ist einfach die haben halt in den letzten Jahren so viel dafür getan, dass ich ihnen nicht in den Weg traue und dass man sich da irgendwie sich vorstellt, wie kann man das hinbekommen, dass das funktioniert, also dass das nicht passiert. Andererseits, ich glaube schon, dass sie stark sind. Ich glaube auch, dass Bochum die stabilste Mannschaft ist, habe ich anfangs schon gesagt. Ich glaube, dass Bochum Erster wird. 2 wird, glaube ich, ein enges Rennen zwischen HSV und Fürth. Und da bin ich tatsächlich dabei. Bei Kiel bin ich auch, glaube ich, dass die leider ein bisschen abstürzen. Auch wenn ich die sehr mag und auch ihren sehr positionstreuen Stil sehr mag, auch dieses Aggressive. Aber die haben zuletzt, da hat die Formkurve zuletzt noch ungezeigt. Die haben so viele Spiele, was mit ihrem Stil auch nochmal schwierig wird. Die haben jetzt auch nicht den tiefsten Kader, dass du da jedes Spiel komplett durchwürgen kannst. Dieses Dortmund-Spiel hat in die eine oder die andere Richtung die Chance, ein richtiger Saisonabwürger zu sein. Entweder weil du gegen Dortmund mit 6-0 rausfliegst oder weil du gegen Dortmund knapp verlierst und dann am Ende die Enttäuschung groß ist. Oder dass du gegen Dortmund überraschend gewinnst, ist ja auch nicht ausgeschlossen, so wie Dortmund aktuell drauf ist, und dann eine Pokalfinale spielst und plötzlich eine riesen Ablenkung da ist. Also Kiel habe ich am wenigsten Vertrauen und in den meisten Vertrauen habe ich in die Bochumer.
Ja, ich gehe da bedingt mit, also ich gehe auf jeden Fall mit, was du über das mangelnde Vertrauen in den HSV sagst, weil wie soll man nach den letzten 5, 6, 7 Jahren Vertrauen haben? Das ist ja eigentlich unmöglich. Töricht wäre das, aber ich glaube trotzdem, und ich versuche unemotional und nicht zweckpessimistisch ranzugehen, und deswegen sage ich jetzt einfach mal, HSV wird Erster, weil sie meiner Meinung nach, wenn sie alles auf den Platz bringen, die beste Mannschaft sind, und sie hatten ihre Krisen schon hinter sich und sie haben die gemeistert, zumindest Stand jetzt, kann ja noch eine neue Krise kommen. Sie haben insbesondere jetzt in den letzten 3 Spielen, haben sie mich sehr überzeugt, da wo es drauf ankam, haben sie nicht verloren, sondern haben wirklich die Mannschaften dominiert und auch völlig zu Recht gewonnen, bis auf das Kiel-Spiel, wo sie viel Pech hatten. Auch im Derby hatten sie 2-mal Latte getroffen, der Schuss von Kittel. Und ich glaube, diese Riesenchance von Gideon Jung, also das hätte auch anders ausgehen können, das Derby. Von daher glaube ich, dass der HSV es dieses Jahr schafft. Und sie haben vor allen Dingen auch schon einige Verletzungen auch wegstecken müssen. Sie haben ohne Terodde souverän gegen Heidenheim gewonnen. Sie haben in der Innenverteidigung immer mal wieder Verletzte. Van Drongelen kam zurück, hat sich wieder verletzt. Leisner fehlt jetzt schon länger.
Er ist wieder da. Er ist wieder da. Wir dürfen nicht mehr.
Ja, er ist wieder da, aber er hat noch nicht gespielt. So, also deswegen, er fehlt jetzt schon längere Zeit, aber er ist wieder da, ja, das stimmt. Toi, toi, toi. Also ich glaube, dass HSV auf Platz 1 kommt.
Im HSV-Modus.
Ich bin voll im HSV-Modus, ja. Ich monologisiere, weil ich immer Angst habe, wenn ich aufhöre zu reden, dann darf ich nicht mehr oder so.
Nein, um Gottes Willen. Nee, Tim ist wieder da. Hallo, Tim.
Hey, da bist du ja wieder. Hallo, Tim. Schön, dass du da warst.
Ich habe zu schlecht über den HSV geredet, dann hast du mich rausgeschmissen, sei doch ehrlich.
Tatsächlich ist es so, ja. Also überleg dir, ob du deinen Tipp nochmal ändern möchtest. Zweiter wird Bochum. Das glaube ich auch. Erinnern mich irgendwie auch sehr an Bielefeld. Und die sind sehr stabil, haben einfach auch eine sehr gute Mannschaft. Ich finde, sie haben gegen den HSV auch ein Stück weit ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Finde ich, das war eine absolut verdiente Niederlage. Und deswegen glaube ich, dass der HSV sie noch abfängt. Da hängt jetzt, also wenn sie gewonnen hätten, wären sie tabellarisch weg gewesen. Da wären es, glaube ich, 8 Punkte gewesen auf den HSV. Und jetzt sind es 3 Punkte. Und jetzt spielen sie gegen Kiel. Und Kiel ist jetzt noch nicht in dieser schlimmen Belastungsphase. Also wenn Kiel Bochum besiegen kann, dann vermutlich am ehesten jetzt, trotz dieser Pause, weil danach wird's schwierig. Und dann glaube ich, dass Fürth Dritter wird, weil Kiel dieses Mörderprogramm hat. Diese, was hatten wir gesagt, 7 Spiele in 20 Tagen. Und wenn sich dann da Leute verletzen, Schlüsselspieler in den Leaf oder auch in der Innenverteidigung oder so, weiß ich nicht, wie gut sich dann kompensieren können oder ein Bartels vielleicht mal ausfällt. Und auch das, was Tobi sagt, der DFB-Pokal ist eine Chance, aber auch ein großes Risiko. Und ich glaube, sie müssen diesem Pensum Tribut zollen und ein bisschen abreißen lassen und werden am Ende Vierter. Also HSV, Bochum, Fürth, Kiel, ist meine Prognose. Und damit steht's fest, der HSV steigt auf. Das kann man dann jetzt, glaube ich, hier so einfach auch mal festhalten. Wir lassen das sacken, machen eine ganz kleine Werbeunterbrechung. Ich freue mich sehr. Und dann sind wir gleich zurück. Und dann können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen über den Abstiegskampf zum Beispiel reden. Oder über andere Dinge, die noch interessant sind in der zweiten Liga.
Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live. Heute unser Zweitliga-Special mit fantastischen Gästen. Markus Scholle-Scholz ist da, der natürlich alles über den HSV zu berichten weiß. Yannick Aschenbrenner, VfL Bochum-Experte, Tim Eckstein, St. Pauli-Experte und alle natürlich auch Zweitliga-Experten. Das habt ihr heute unter Beweis gestellt. Und Tobias Escher, den Mann muss man nicht mehr vorstellen. Wir haben gerade zusammen beschlossen, das war unser einvernehmliches Fazit, der HSV wird aufsteigen. Und das ist alles, was ich wollte von dieser Sendung. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Deswegen können wir jetzt auch mit dieser Freude im Rücken andere Tabellenregionen und Vereine auch vielleicht noch mal ein bisschen beleuchten. Weil ich finde, wir haben über den Aufstiegskampf haben wir schon ganz gut philosophiert. Tobi?
Ja.
Also ich dachte, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe so eine Grätsche kommen gespürt, aber das ist diesmal nichts, ne? Weil oft ist das ja so.
Wir haben ja schon so zwei, drei Teams schon angesprochen, kurz, die ja eigentlich auch gehofft hatten, dass sie vielleicht da vorne mitspielen. Gerade Hannover, die mal wieder so eine Saison im Nirgendwo der Tabelle spielen, wo auch niemand wirklich zufrieden ist, die auch unfassbar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, lange Zeit unfassbar auswärts schwach waren und da auch massiv Probleme hatten. Und die sind so ein Team, das wirklich mal wieder enttäuscht durch die Saison geht.
Ja, da ist ja sowieso viel Unruhe im Team. Das ist so ein bisschen irgendwie alle Vereine mit einem Mäzen und in Kombination mit sportlichen Misserfolgen, das ist irgendwie, funktioniert nicht so richtig, ne?
Hannover, ja. Das ist natürlich einmal die Unruhe in Hannover, die da natürlich immer irgendwie mitherrscht. Und gleichzeitig hat Hannover natürlich auch das Problem, so wirklich mit dem Ball irgendwie was hinzukriegen. Also das Spiel basiert sehr auf lange Bälle und ist ein sehr physisches, wuchtiges Spiel. Und ansonsten ja, tun die sich auch sehr schwer. Ich finde, in dieser Zweitligasaison kann man sehr gut absehen, die Teams, die vor allem mit dem Ball was anzufangen wissen, die ein sehr gutes Ballbesitzspiel haben, das sind die 4-5 Teams, die oben stehen dieses Jahr. Und Hannover gehört da definitiv nicht zu.
Ja, die haben, glaube ich, Hannover ist, glaube ich, auch so ein Problem, ja, mit so einem allmächtigen Sonnenkönig da, der vor der Saison quasi dem ganzen Kader die Pistole auf die Brust gesagt hat und gesagt hat, ihr müsst aufsteigen. Das ist natürlich erstmal total schwierig, weil der Kader das auch nicht hergibt, anders als beim HSV zum Beispiel, würde ich das behaupten, also beim anderen HSV. Und ich glaube, die hatten kurz vor Saisonbeginn im Kader 3 Abwehrspieler. Der Rest ist dazugekommen. Die haben ja mit Ostscholek, Julian Korb und so, haben sie ja, ich glaube, 4 Rechtsverteidiger aus dem Kader sozusagen ablösefrei ziehen lassen und hatten dann, da habe ich sozusagen einen Teamcheck für den Millanton damals geschrieben und habe geguckt und da stand in der Kaderliste, waren irgendwie 3 Verteidiger oder so. Mehr waren das nicht. Und also, da muss man kein Prophet für sein, dass das nicht funktioniert.
Und da hast du halt Abwehrchef Timo Hübers, der natürlich durch eine halbwegs ordentliche Saison gleich wieder Begehrlichkeiten weckt und Schalke selbst dran sein und auch Köln. Und der wird dann wahrscheinlich ablösefrei gehen im Sommer. Dann warst du dann wieder in der Abwehr, stehst du wieder halt quasi ohne Abwehrchef da.
Der HSV ist an ihm dran angeblich, Herr
Hübers. Ja gut, dann ist es entschieden.
Haraguchi soll auch gehen, ne?
Wer soll gehen?
Haraguchi.
Haraguchi.
Der ist ja auch da beim Abgang dabei, ja.
Bei Hannover?
Hannover ist so ein bisschen der HSV der letzten Jahre in der Art auch, finde ich, so vom Auftreten her. Die haben über null Geschlossenheit im Umfeld. Die haben eine Mannschaft, die viel Qualität hat von den einzelnen Spielern her. Das sind ja gute Spieler dazwischen, das kann man nicht sagen. Alleine Haraguchi ist ja, finde ich, ein richtig guter Spieler. Und trotzdem kriegen sie es halt nicht auf den Platz. Und du siehst es auch in den Spielen, finde ich. Du siehst immer, dass immer nur ein Teil funktioniert der Mannschaft. Also immer gerade der, wo der Ball in der Nähe ist, der funktioniert. Der Rest, der ist so ein bisschen achtlos manchmal. Und dadurch fangen sie unfassbar dämliche Gegentore und machen halt auch einfach ganz klare Dinger nicht. Das ist so ein bisschen das, was der HSV in den letzten Jahren, finde ich, auch hatte. Und deswegen, ich habe vor der Saison mit einem Teammitglied der Mannschaft da gesprochen. Und der hat gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht absteigen. So sind die intern in die Saison gegangen. Und nach außen klang es ja dann immer ein bisschen anders. Vor allem dann von den Leuten, von denen man es am wenigsten hören wollte, ob es jetzt ein Kind war oder wer auch sonst, der dann davon gesprochen hat, dass man natürlich oben mitspielen muss. Das ist natürlich dann, das ist fatal. Dann startest du schon gleich mit einer riesen Diskrepanz in die Saison und holst du auch nicht zurück in der Saison. Das kriegst du nicht wieder hin.
Warum neigen so Leute wie Kind oder Kühne oder gut, bei Berlin ist es noch ein leicht anderer Schnack, aber warum haben die immer machen die immer diesen Druck direkt von Beginn der Saison und sagen, ey, wir müssen aufsteigen, wir wollen oben mitspielen? Ist das der Versuch, eine Leistungskultur zu etablieren? Ist das deren Grundmentalität? Weil, ey, es sind ja Milliardäre und man wird sicherlich auch nicht Milliardär, indem man bescheiden ist. Was ist der Grund? Weil es rein strategisch würde man sich ja überlegen, okay, lass mal vielleicht den Druck ein bisschen rausnehmen und vielleicht kann man dann ein bisschen überraschen.
Ich glaube einfach, dass keiner dieser Leute.
Das Geschäft. Entschuldigung,
Janik. Nee, mach du ruhig erst. Du bist ja beim HSV, du kennst das ja eher als ich.
Wir heißen genauso. und haben es auch ähnlich hingekriegt. Nein, aber es ist halt der große Faktor. Das eine ist geschäftlich und da kannst du deine Mitarbeiter triezen und machen und tun. Die müssen funktionieren. Wenn nicht, dann schmeißt du sie raus oder ergänzt sie durch andere und das wird dann irgendwie funktionieren. Fußball geht das halt einfach nicht. Beim Fußball gehören halt solche Faktoren dazu wie Stimmung, wie Empathie vom Trainerbereich, wie Empathie auch vom Vorstand auf das gesamte Team. So, kriegen solche Leute irgendwie ganz schwer hin. Die sind da in solchen Situationen oft etwas tollpatschig, nenne ich das mal, oder einfach, so wie du sagst, in diesem völlig leistungsorientierten Modus unterwegs, wo du aber gar nicht 1:1 auf den Sport projizieren kannst. Und genau daran ist der HSV auch gescheitert immer wieder. Also selbst in den besten Phasen hat man dann mit Bernd Hoffmann jemanden, der halt einfach den maximalen Druck von oben aufgebaut hat, anstatt dann in entscheidenden Phasen mal die Geschlossenheit zu demonstrieren. Das hast du mit Kühne gehabt, als er noch gesabbelt hat, immer wieder zwischendurch. Das hast du bei Hannover mit Martin Kind immer, der ja wirklich komplett resistent gegen alles ist. Also man hat immer das Gefühl von außen, dass ganz Hannover und alles, was mit 96 zu tun hat, ist irgendwie gegen Martin Kind und das ist dem alles scheißegal. Das interessiert ihn gar nicht. So, also weiß nicht, so kann, glaube ich, nie ein gesundes Konstrukt entstehen. Und das ist bei Hannover jetzt im Moment, finde ich, ganz deutlich zu erkennen, dass sie es halt einfach nicht hinbekommen. Und dementsprechend unhomogen wirkt es auch auf dem Platz. Also da ist nichts Geschlossenes, weder sportlich noch drumherum.
Ja, Tobi, der Mundwinkel zuckt, aber...
Weil es ist ja auch so, dass Kind nicht unumstritten ist in Hannover mehr und dass er natürlich auch die Erfolg braucht. Er konnte immer darauf verweisen, ich habe diesen Verein aus dem Nichts wieder zurückgeführt in die erste Liga und dahin, wo er hingehört. Und jetzt, wenn man da natürlich in der zweiten Liga rumdümpelt, geht ihm auch das Argument verloren.
Ich glaube, dass Martin Kind ein schlauer Mensch ist und dass er sehr viele Dinge sehr richtig gemacht hat. Und ich glaube auch, dass der wirklich extrem viel Herzblut mit reinbringt, was Hannover 96 betrifft. Aber der Grat ist halt schmal zwischen viel Herzblut und einer Beratungsresistenz, die dann übergeht in eine Fehlerkultur, die man selber dann versucht zu verleugnen. Und so in dieser Phase befindet er sich, glaube ich, gerade bei Hannover 96. Also er hätte vielleicht in der Phase, wo es dann auf die Ebene, jetzt ist es eigentlich ganz okay, da hätte er dann mal genauer analysieren sollen, so wie mein Opa das früher zu mir gesagt hat. Er hat gesagt, Markus, nicht der Mensch ist am schlauesten, der am meisten weiß, sondern der weiß, was er nicht weiß. So, und das ist bei Kind, glaube ich, ein Problem. Ich glaube nicht, dass er weiß, was er nicht weiß, sondern dass er halt alles wissen möchte und sich deswegen auch an alles rantraut, so wie es viele vor ihm schon gemacht haben, die dann am Ende gescheitert sind.
Mhm. Ein Stück weit vielleicht auch so der Prozess, also beim HSV war es halt auch wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, die müssen erstmal in der zweiten Liga ankommen, das annehmen und mit Geduld eine Mannschaft aufbauen, so wie es in Bielefeld gemacht hat, wie es viele Mannschaften gemacht haben, die in der Vergangenheit aufgestiegen sind, die eben auf kontinuierlicher guter Arbeit aufgebaut haben. Beim HSV war es genau wie beim Abstieg auch, war es beim Versuch aufzusteigen auch so, dass man das mit so einer Hauruck-Aktion machen wollte und mit viel Druck und es muss sofort gelingen und man sich nicht die Ruhe genommen hat zu sagen, ey, lass uns jetzt diese Zeit auch wirklich dann für einen Umbruch nutzen komplett einfach mal alles umkrempeln. Und bei Hannover habe ich eben auch das Gefühl, dass so Loslösungsprozess von Kind komplett scheitert und total schwierig ist und die irgendwie sich selbst auch im Weg stehen und gar nicht für sich akzeptieren, ey, wir sind jetzt ein Zweitligist, lass uns mal versuchen, jetzt wirklich auch die Zeit zu nehmen, 2-3 Jahre was aufzubauen, weil wenn sie das täten, dann haben sie ja eigentlich viel Potenzial in Hannover.
Bin halt gespannt, das hast du ja bei vielen Zweitligisten so, dass sie in so einem Hauruck-Verfahren es erzwingen wollen, dass sie auch Veränderungen im Hauruck-Verfahren erzwingen wollen. Und da die Gegenbeispiele sind ja Teams halt wie Fürth, Bochum, die mittelfristig Stabilität geschaffen haben, oder ganz krass natürlich Kiel, die mit einer langfristigen Strategie Stabilität in diesen Verein bringen wollen und die dann im Zweifelsfall lieber in Stein anstatt in Bein investieren. Mhm. So ein weiteres Beispiel ist vielleicht so Nürnberg ein Stück weit, die mit Robert Klaus natürlich einen sehr interessanten Trainer verpflichtet haben, der bei Rangnick Co-Trainer war, der auch diese Red Bull-Schule lebt, aber der halt überhaupt nicht zum Kader, dessen Spielideen so null zum Kader passt und der da immer wieder Kompromisse schließen muss, die aber eigentlich nicht zu ihm passen, sodass man da eine völlige Diskrepanz hat. Und jetzt ist natürlich auch die spannende Frage, wie das weitergeht.
Ja, ich würde Darmstadt noch reinzählen zu einem der Teams, die auf jeden Fall nicht so ganz da hingehören, wo sie jetzt sind, weil, also Yannick, du hattest gesagt, die 4 spielstärksten Teams stehen da oben. Ich würde Darmstadt da fast mit dazu zählen.
Wollte ich gleich drauf kommen, wenn wir mal auf Darmstadt zu sprechen kommen.
Die enorm viel anbieten. Die hatten ja vor der Saison den Wechsel auf der Bank zu Markus Anfang. Das hat am Anfang auch gar nicht so gut funktioniert. Aber der zieht das halt einfach durch. Das finde ich schon beeindruckend. Jetzt hat er kurz vor 2 Wochen oder so, als die Ergebnisse dann jetzt länger nicht passten, hat er so ein bisschen die Bremse gezogen und gesagt, so jetzt denken wir mal defensiv. Davor war das immer feuerfrei, aber in alle Richtungen. Also vor 3 Wochen, als St. Pauli gegen Darmstadt zu Hause gespielt hat, da haben die beiden Teams gespielt, die vorne und hinten am meisten produziert haben, gegeneinander. Und das Spiel war großartig, ne? Also da waren echt die Visiere hochgeklappt bei beiden Teams. Und ja, für Darmstadt, da hatte ich eigentlich vor der Saison gedacht, dass die noch mehr können als das, was sie jetzt haben. Die sind irgendwie da in so einen Strudel reingekommen und das ist ja auch in der zweiten Liga immer so ein Ding, da kannst du gut sein, wenn du die ersten 2 Spiele verkackst, dann kommst du da in so eine Negativspirale rein und da kommen dann einige Teams, die kommen einfach nicht mehr raus aus dem Morast, der dann sich da unten irgendwie angesetzt hat. Manchmal läuft das so und ich glaube, gerade bei Darmstadt hätte es auch ganz in eine ganz andere Richtung gehen können. Bei Fürth übrigens auch, auch wenn sich da dann die Idee durchgesetzt hat, die Spielidee, und die dann so im Rausch waren einfach.
Wobei ich dann schon das, was du vorhin gesagt hast, dass die Teams, die besten Teams vielleicht ganz oben stehen, kann man auch andersrum drehen. Diese defensiven Teams, die sehr wenig anbieten diese Saison, stehen auch sehr weit unten. Angeführt von Würzburg, die, glaube ich, finde ich, sowohl individuell als auch taktisch eines der schlechtesten Zweitligateams der letzten Jahre ist. Aber auch die anderen Teams unten, die sich extrem schwer tun, irgendwas zu kreieren und dann dementsprechend auch eine relativ defensive Spielweise sind und aber auch dann regelmäßig zerpflückt werden.
Ja, Braunschweig und Osnabrück, Osnabrück hat man auch schon in der Hinrunde gesehen, als sie noch relativ gut positioniert waren an den Expected Goals, hat man das schon ganz lange gesehen, direkt am Anfang, dass die weit über ihrem Können spielen und das, was jetzt gerade passiert mit Osnabrück, das war mehr oder minder vorhersehbar. Ich würde Osnabrück und Braunschweig da auf jeden Fall zusammen mit Würzburg dazu zählen. Also die bieten schon richtig wenig an. Zusammen tatsächlich mit Teams wie Düsseldorf und Aue. Aue bietet wahrscheinlich offensiv am wenigsten an von allen Teams oder fast am wenigsten. Aber erstens haben die einen super Torhüter hinten drin und dann haben sie vorne 2 Stürmer, die aus richtig wenig richtig viel machen, mit Krüger und Teströl. Und also Aue, das ist für mich tatsächlich so nicht die Wundertür, aber so eine Art Überraschung, dass die so viele Punkte geholt haben mit so wenig, was die anbieten.
Also Aue, können wir auch mal, jetzt haben wir so ein bisschen die negativen oder die Enttäuschungen so ein bisschen beleuchtet, vornehmlich Hannover, Nürnberg natürlich auch mit den größten Namen und Ambitionen ausgestattet. Jetzt bist du so ein bisschen schon in die positiven Überraschungen rein, was ich sehr gut finde. Und da hast du Aue genannt. Gibt es neben Aue noch andere Vereine, die euch positiv überrascht haben, außer dem HSV?
Ja, schon ziemlich klar, der KSC auf jeden Fall. Die hatte ich ziemlich doll auf dem Zettel für den Abstiegskampf. Wer sich da auch immer wieder völlig eine graue Maus ist, und das ist ein Riesenerfolg für den Club, ist Jahn Regensburg, die sich da einfach immer festbeißen, eine sehr, sehr physische Spielanlage haben, wie viele andere da unten drin auch, Sandhausen zum Beispiel, Aue selber auch. Aber die beißen sich da irgendwie immer fest und so langsam hat man den Eindruck, dass da in Regensburg auch was zusammenwächst. Die haben ja damals den Wechsel von Bayer Lorzer zu Selim Begovic auf der Trainerposition, das ist ja einfach der Co-Trainer gewesen, von dem man vorher auch schon gesagt hat, dass diese Spielidee, dieses maximal vertikale Spiel, was Regensburg durchzieht, dass das seine Idee gewesen ist und nicht die Bayer Lorzer Schule. Das habe ich zumindest mal gehört. Also die machen aus ziemlich wenig ziemlich viel immer und vielleicht sind da auch die Gegebenheiten einfach so, dass die Erwartungshaltung dann nicht so groß ist oder beziehungsweise die auch in Kauf nehmen, dass sie das ein oder andere Spiel mal verlieren. Und sie haben eine super Doppelsechs mit Benedikt Gimba und Max Besuschkow. Das ist schon gut. Das finde ich eine Überraschung. Also ich hätte die noch viel weiter hinten erwartet.
Die sprinten halt einfach versau viel. Also das ist die Mannschaft in der ersten und zweiten Liga, die am meisten sprintet. Oder die gehen immer rauf und gehen immer am Vollsprint unterwegs. Also die haben eine ganz klare Spielidee und sind individuell eigentlich nicht so stark, aber die ziehen das 100%, 110% durch.
Ja, das hatte ich ja gerade schon mal so einmal kurz angedeutet, was Regensburg im Pressing macht, das ist der Wahnsinn. So, ne? Also ist so mit, also ich würde Regensburg vom Pressing her mit am gefährlichsten einstufen, einfach.
Würde ich so Paderborn vielleicht noch mit reinzählen, noch eher.
Ich sehe Regensburg tatsächlich davor, weil also so aggressiv wie die vorne da drauf stürmt. Tobi sagte gerade auch schon mit den meisten Sprints. Also es ist auf jeden Fall was Besonderes. Es hat irgendwas Besonderes.
Mhm. Seht ihr die vielleicht auch im nächsten Jahr, wenn die Spiele den noch weiter perfektionieren, sich vielleicht noch einen oder anderen Spieler holen, der darauf einzahlt? Seht ihr die noch weiter vorne nächstes Jahr?
Glaub er nicht, weil es dann halt individuell irgendwann die Grenzen gibt, gerade auch finanziell individuell. Ich würde dann eher auf Darmstadt setzen, so wie die Tim gerade schon mal erwähnt hat, wo es dann im nächsten Jahr weiter nach oben geht. Also, dass man das jetzt quasi so, ich meine, der Sprung von den vorherigen Trainern auf Markus Anfang und dessen Spielphilosophie ist einfach auch ein großer. Und ich glaube, das Jahr haben die so ein bisschen gebraucht. Sie kommen ja auch jetzt in der Rückrunde definitiv besser klar als noch am Anfang der Saison. Und ich glaube, bei denen wird es eher weiter nach oben gehen, würde ich sagen.
Mhm. Wenn Regensburg, traue ich durchaus jetzt nicht im nächsten Jahr, da bin ich bei dir, aber so in 3-4 Jahren, wenn die sich dauerhaft halten, dann traue ich denen auch so einen ähnlichen Schritt zu wie Heidenheim. Also die haben Heidenheim, ich meine, wer hat vor 4-5 Jahren, wer hat da gesagt, dass Heidenheim irgendwann mal oben mitspielt? Das hätte auch keiner geglaubt. Also da ging es immer nur darum, wie lange halten die sich in der zweiten Liga. Oh, und ich also ihr wart jetzt bei Darmstadt, ne?
Wir waren auch bei Darmstadt, ja, aber auch bei Regensburg.
Bei Regensburg würde ich, weiß nicht, also die sind so ein bisschen, ja, die hat man nicht so auf dem Schirm, aber die sind trotzdem so eine Mannschaft, wo ich glaube, wenn die konstant drin bleiben und sich dann halt weiter gut entwickeln, haben die Möglichkeiten, so ein zweites FC Heidenheim zu werden.
Und ja, aber jetzt nur, ich muss nur eine kurze Sache unterstreichen, weil das nochmal sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, diese Logik kann man auch nicht so 1-1 anwenden, die man die letzten Jahre hatte, dass dann eine Mannschaft eine gute Rückrunde spielt und dann zieht das darüber. Weil man muss halt echt sagen, dass in der zweiten Liga laufen über 150 Verträge am Ende dieser Saison aus. Und es macht keine der Seiten, macht Anstalt, diese Verträge zu verlängern, weil die Vereine fast alle sagen, wir haben kein Geld mehr, ihr müsst mal mindestens 20%, 30%, 40% weniger Gehalt nehmen. Und alle Spieler sagen, nee, das machen wir nicht, wir gucken, dass wir da so lange hinauszögern, wie es geht. Und das ist halt so ein massives Problem, da ist halt überhaupt keine Planungssicherung bei 90% der Vereine in der zweiten Liga, die haben keine Planungssicherheit, wie es kadertechnisch weitergeht. Und das wird einmal so eine komplette auf links, das wird einmal komplett auf links gedreht im Sommer auch.
Das ist übrigens auch interessant, wir hatten ja gerade schon mal darüber gesprochen, ob St. Pauli jetzt so ein bisschen nachlässt, wo es so im gesicherten Ufer, dass man da ist. Aber gerade zu so einer Situation, ich meine, okay, St. Pauli ist jetzt ein Marketing-Weltmeister, die haben schon auch eine finanziell gute Basis, würde ich sagen. Aber ja, auch für St. Pauli gilt ja, vor allem jetzt durch Corona, dass jeder Platz ja wichtig ist, einfach aufgrund des TV-Rankings und dass man dann am Ende mehr Geld einnimmt. Ne?
Ja, ob das die Spieler motiviert, frage ich mich immer. Ob die wirklich die in der Kabine daraus eine Motivation schöpfen, dass sie sagen, ja komm, nächstes Jahr noch einen Platz mehr, dann geht's dem Verein ein bisschen besser, weiß ich nicht. Glaubt ihr das?
Ich glaube, dem Verein ist vor allem daran gelegen und den Spielern ja dann am Ende auch. Ich weiß, es wird jetzt keine Übermotivation für die sein, aber am Ende, wenn du dein Geld halt bekommen möchtest und nicht den nächsten die nächsten Gehaltseinbußen bekommen möchtest, weil man wieder Prozente abzieht, dann bist du ja selbst, ja, hast du es in der eigenen Hand, ob du es dann machst oder nicht.
Mhm. Wenn du so Bock Fußballer drin hast, so Kéré, Salazar, Mamouche, Burgstaller, so, die gehen noch nicht auf den Platz und sagen sich, oh, weißt du was, heute mache ich mal irgendwie ein bisschen easy, weil es geht um nichts. Die haben Bock und wenn dann das Spiel einigermaßen gut beginnt, dann spielen die sich in so einen Rausch und haben richtig Bock, das Ding durchzuziehen. Also da wird keiner zurückziehen. Aber die interessiert natürlich das TV-Ranking scheiß. Also da denken die nicht eine Sekunde drüber nach, bin mir ganz sicher. Aber trotz allem denken die schon drüber nach, dass sie noch ein paar Plätze gut machen wollen. Und vielleicht haben sie ja irgendwelche Ziele, dass sie sagen, wir wollen in der Rückrunde zumindest unter den Top 3 landen, in der Tabelle. Solche Sachen kann ich mir schon vorstellen, dass es denen eher was gibt, als dass sie sagen, ach komm, lass mir das locker ausklingen. Also das glaube ich nicht. Also gerade so diese Salazar und Mamouche und vor allem Kéré, also so ein Typ, der wirklich, wenn er Bock hat, dann kann der ja alles. Aber ich glaube nicht, dass die ein Stück zurückziehen. Die werden schon Gas geben bis zum Ende.
Lass uns mal das gleiche Spielchen, was wir für den Aufstieg gemacht haben, auch nochmal für den Abstieg machen, auch wenn das vielleicht weniger offene Fragen gibt. Wer glaubt ihr, steigt dieses Mal ab? Und wollen wir einfach mal umgekehrte Reihenfolge machen und bei Yannick anfangen?
Also Würzburg ganz klar für mich das letzte Team. dann muss ich sagen, dass Sandhausen, glaube ich, für mich da noch unten rauskommt. Und ich sehe eher Osnabrück dann auf dem vorletzten Platz. Leider, muss ich sagen. Aber das, also was da jetzt auch schon in den ganzen letzten Wochen, man kann schon fast Monaten sagen, gespielt wird, das grenzt schon an traurig, muss ich leider dann sagen. Und ja, dann würde ich, glaube ich, dann würde ich noch vermuten, dass Sandhausen auch noch an Braunschweig vorbeigeht und dann hat man so die Absteiger mit Würzburg, Osnabrück, Braunschweig dann auf dem Relegationsplatz und Sandhausen dann noch gerade so gerettet.
Okay, Tim?
Ja, würde ich vielleicht sogar unterschreiben.
Tobi, ich meine,
ich muss auch dazu sagen, dass ich würde es unterschreiben, deswegen würde ich einfach mich da ranzecken an diese Prognose, weil ich glaube auch, dass Osnabrück hat, dass dieser Trainerwechsel ist ja auch komplett verpufft. Und ich kann mir nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwas rausbeikommt. Und Würzburg sowieso weg.
Ich wollte mich da auch komplett ranzecken. Jetzt hast du mir natürlich, muss ich mir was anderes überlegen. mach erstmal weiter, Tim.
Ja, es ist so ein bisschen die Frage, also Osnabrück auf, also ich möchte jetzt nicht den Sargnagel hier reinhauen, aber da würde ich auch sagen, St. Pauli hat ja jetzt zuletzt gegen Osnabrück gespielt, hat St. Pauli auch ein sehr gutes Fußballspiel gezeigt, aber auch gegen einen, muss man ehrlich sagen, gegen einen richtig schwachen Gegner. Also was das Spielerische angeht, würde ich sagen, sogar noch hinter Würzburg in der Liga. Braunschweig bietet auch nicht viel an, wobei die sich unter Daniel Mayer so ein bisschen gefangen haben, sich ein bisschen gefunden haben. Die Spielidee ist einfach ein bisschen klarer geworden, da mit Proschitz vorne drin. Das ist schon, das könnte noch was werden, würde ich sagen. Genauso wie für Sandhausen, die sich einfach sozusagen selbst noch wieder rausziehen können. Und da hat man dann so zwei Teams mit Braunschweig und Sandhausen, die vielleicht noch was machen könnten, aber doch auch schon, ich glaube, 6 Punkte weg sind von Nürnberg, die ich auf jeden Fall, wenn da von oben noch eins mit reinrutscht, dann ist es Nürnberg, weil da, ja, ich glaube, die den schlackern ganz schön die Ohren, weil die ganz andere Erwartungen an die Saison hatten und da auch, naja, hatte ich vorhin auch schon gesagt, ich auch nicht unbedingt sehe, dass der Kader jetzt abstiegskampftauglich ist. Das muss man dann ja auch irgendwann sagen, wenn dann der Druck größer wird und es dann eben in diese Do-or-Die-Spiele geht und man selber schon die ganze Saison keine spielerischen Lösungen angeboten hat, wie willst du dann auf einmal spielerische Lösungen anbieten? Und das wird, glaube ich, für so ein Team schwieriger als für Teams wie Sandhausen und Braunschweig, die von Anfang an auf sowas gepolt sind, die von Anfang an wissen, dass die auch noch ganz am Ende irgendwie gegen den Abstieg spielen. Also ich glaube, wenn es noch jemand damit reinzieht auf den Relegationsrang, dann wird es Nürnberg sein. Und aber vor Osnabrück und Würzburg.
Scholle.
Das passt doch super, wenn ich, oder ne, eigentlich passt es natürlich nicht, aber irgendwie das Wortspiel ist ganz witzig, wenn ich mich jetzt bei dir, Tim, voll ranzecke. Das finde ich passt, so wie du es gesagt hast, passt es 1:1. Also ich glaube, dass es tatsächlich so sein kann, dass Nürnberg mit den höchsten Erwartungen von den Teams da unten natürlich dann auch am meisten Druck hat und vor allem auch die meisten negativen Schwingungen haben wird, wenn sie dann nochmal ein bisschen reingeraten, noch tiefer. Braunschweig sehe ich noch am ehesten von den Teams da unten rauskommen, noch vor Sandhausen, ehrlich gesagt, wobei Sandhausen, finde ich, mehr Qualität hat, aber ich sage auch, dass Würzburg absteigt, Osnabrück absteigt und dann am Ende wird Braunschweig auf dem Relegationsplatz landen.
Ich bleibe bei dem, was ich vorhin auch gesagt habe, Würzburg, glaube ich, geht runter, das ist schwer zu vermeiden und dann glaube ich auch, dass Sandhausen noch an Osnabrück und Braunschweig vorbeizieht und dann Osnabrück direkt absteigt und Braunschweig Relegation spielt. Nürnberg sehe ich nicht ganz so weit unten, die haben jetzt auch einen Punkt geholt gegen Fürth. Also ich weiß, was ihr meint, das ist so ein bisschen dieser Hertha-Effekt, ne? Eine Mannschaft, die überhaupt nicht auf Abstiegskampf ausgelegt ist, die wird sich, wenn sie sich auf einmal im selbigen findet, schwerer tun als eine Mannschaft, die von Anfang an weiß, es geht einfach nur um den Klassenerhalt, klar. Aber ich glaube trotzdem, dass Nürnberg das schaffen wird. Wir haben diese Sendung auch geschafft und deswegen möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr dabei wart, Scholle, Yannick und Tim. Ihr habt die Sendung mit eurem Fachwissen sehr bereichert. Das hätte ich alleine mit Tobi wahrscheinlich nicht so gut hinbekommen. Tobi besser als ich vermutlich, aber vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und lasst mich noch ganz kurz sagen, was wir jetzt im laufenden Programm für euch noch parat haben. Da kommt nämlich jetzt, Achtung, im Anschluss an diese Show der Game Talk und da reden wir über die Gamescom 2021 mit Chiara, Ilias und Gregor. Dann haben wir ein schönes Denzel Let's Play live um 22 Uhr und dann kommt nochmal VR Nerds Folge 178. Also das war's von uns. Vielen lieben Dank. Nächste Woche gibt's dann wieder eine reguläre Bundesliga-Folge. Tobias Escher.
Ich wollte Tschüss sagen, so ich winke.
Ach so, das war Winken. Ich dachte, das war schon so ein Melden. Okay, Janik, wolltest du auch nur winken?
Ich wollte auch nur winken. Ich wollte sagen, danke für die Einladung und mich dann auch verabschieden.
Ja, vielen lieben Dank, dass du gekommen bist, dass ihr gekommen seid. Das war's von uns. Tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.